ich habe zwei Karten.
Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik?
Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Alles, eurem, na eigentlich ist es unser Podcast, in dem wir über Musik reden, die uns zufliegt. Und wir, das sind Norbert.
Hallo.
Und ich. Genau, und wir sind jetzt in unserer zweiten Folge. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen zur ersten und ich verspreche jetzt schon, diese Ausgabe wird kürzer als die letzte. Das ist doch schon mal viel wert, oder?
Finde ich auch.
Wie geht's dir?
Mir geht's sogar sehr gut, der Umstände entsprechend sehr gut. Ich habe, wir haben mich auf Social Medias verfolgt und in meinem zu meinem Freundeskreis gehört, der wir damit mitbekommen haben, dass ich mit viel Glück eine PlayStation 5 bekommen habe. Und die habe ich jetzt die letzten 2-3 Tage eingerichtet für mich und ab jetzt kann's mit Spielen losgehen.
Ja.
Und ja, das war die größte Errungenschaft, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Ansonsten ist ja wirklich nicht viel passiert. Natürlich ein kleiner Wermutstropfen. Ich wollte jetzt nicht gleich aufschreien. Ich wollte nach Ostern Urlaub fahren mit meiner besten Freundin. Aber wir wollten in einen See, in einem Bungalow, im brandenburgischen Nirgendwo. Also wirklich kilometerweit nichts gewesen. Dürfen wir aber nicht, weil Airbnb hat ein Beherbergungsverbot. Deshalb hat sich das auch geklärt. Naja, was soll's. Aber jetzt zu dir, Dennis. Du hast ganz aktuelle News.
Genau, also ich habe brandaktuelle neue. Also erstmal PlayStation 5 ist super, ich kann das sagen. Ich bin ja User seit Release Day. Aber andere Geschichte. Ich wollte das noch kurz loswerden. Ja, ich habe vor relativ genau 3 Minuten, naja, vielleicht waren es auch 5, 2 Tickets für die Ärzte am Flughafen am Tempelhofer Feld nächstes Jahr im August gekauft.
Glückwunsch.
Ja, das wird cool. Jetzt habe ich schon 4 Tickets für die Ärzte bis nächsten August und bin mal gespannt, welche davon wirklich stattfinden. Weil das,
also ich schätze mal, Tempelhof wird schon klappen. Also es ist jetzt ein Jahr noch hin, also über ein Jahr noch hin. Also.
Genau, und also dadurch, dass das jetzt angesetzt ist, werden sie sich halt auch Gedanken darüber gemacht haben, wie man so ein Konzert durchführt, selbst wenn es noch irgendwelche Probleme gibt. Da bin ich guter Dinge und ich freue mich drauf. Das wird auf jeden Fall stattfinden, ob das in Hannover in der großen Halle stattfindet. Das ist noch eine andere Geschichte, da schauen
wann
wir mal.
Wann wäre das?
Ich glaube im November, Ende November, ja. Anfang Dezember irgendwo da. Und das kann das halt.
Klingt unrealistisch.
Leider.
Aktuellen Stand.
Zumal es halt die größte Halle in Hannover randvoll ausverkauft ist, 2 Abende hintereinander. Sprich, da gibt es auch machen wir halt 2 Tage und teilen es ein bisschen auf, sondern das Ding ist halt knackenvoll. Die Tickets wurden verkauft, als man davon ausgegangen ist, bis dahin ist Corona längst Geschichte. Oh, jetzt habe ich das Wort gesagt, das wollte ich gar nicht. Und naja, müssen wir mal schauen, wie das funktioniert.
Na, vielleicht klappt's, aber ich glaube es auch nicht. Aber bevor wir jetzt anfangen, groß über Musik zu labern, weil ein bisschen was haben wir schon uns auf die Zettel geschrieben, will ich nochmal ganz kurz was Organisatorisches klären. Und zwar will ich ganz am Anfang erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sascha, Herr Gorlach, auf Social Medias aussprechen, der für uns das tolle Logo designt hat.
Das wirklich fantastisch ist. Das gefällt mir super gut.
Und ich weiß, Sascha, dass du es nicht hören wirst, aber nach Ostern kommt ein kleines Präsent deswegen. Die zweite Sache ist eigentlich das, wir haben uns mit Dennis auch ein bisschen unterhalten und haben uns festgestellt, so einmal im Monat so eine Folge ist ein bisschen wenig für ein Feed. Den Gesprächsbedarf, den wir haben. Deshalb haben wir uns mehr oder weniger 2 neue Formate aus dem Ärmel schütteln lassen oder geschüttelt haben, keine Ahnung. Jedenfalls, die erste Folge ist von Quick and Dirty schon draußen. Das ist so ein kurzes Laberformat über Alben oder EPs, die wir toll finden, aber die es nie in die reguläre Sendung schaffen werden. Ganz kurz gesagt. Mehr ist es aber auch nicht.
Genau, das ist halt so ein Album, das gerade irgendwie aktuell ist, uns am Herzen liegt, wo wir dann sagen, oh, da will ich kurz was drüber sprechen. Das muss ich aber nicht besprechen. Da will ich einfach nur einmal so Fass aufmachen, alles auskippen. Das machen wir dann in dem Format. Das sind dann halt so kurze Teile, 10, wo man so
genau 10 Minuten oder so maximal. Es kann aber auch Alben sein. An einem Sonntagnachmittag hatte ich einfach Bock und Zeit und habe ich schon mal 8 oder 9 Folgen aufgenommen hintereinander weg. Ich wurde zum Ende hin ein bisschen wahnsinnig, ist mir aufgefallen beim Nachhören, aber weil das ist ja ganz unterhaltsam. Aber das passt dann schon. Und es können aber auch Alben sein aus den 60ern, 70ern, die uns gefallen, oder aus den 90ern, die uns geprägt haben oder irgendwas. Aber wie gesagt, das sind halt Sachen, die wir nicht in die reguläre Großsendung bringen wollen. Jetzt noch ganz kurz zum letzten Punkt, bevor es losgeht. Wir haben noch ein zweites Format aus den Angeln gehoben und das nennt sich Deep Talk. Und Deep Talk beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, wir reden über Special Interest Sachen. Wir haben schon mehrere Termine mehr oder weniger fest. Also zwei sind schon fest. Einen kennt der Dennis noch gar nicht, den habe ich heute erst festgemacht. Und zwar, also ich hoffe, dass es wird, aber ich sag's trotzdem schon mal. Ich werde mit den Twins, also zwei von den Twins, von der Band Twins, reden am Sonntag über ihr Album. Falls Dennis Lust hat, kann mit dabei sein. Und wer mich kennt, weiß, dass Twins meine Band 2020 waren, meine Lieblingsband. Und ja, und dann haben wir noch mit zwei Freunden von mir, muss man zu sagen, reden wir über Konzertfotografie. Da freue ich mich auch riesig drauf.
Das ist halt auch so ein bisschen ein Herzensthema von mir. Deswegen bin ich da auch sehr gern dabei.
Ja, nee, da wirst du ja sowieso, weil ich weiß, dass du ja auch fotografierst, so ein bisschen die technische Seite abdecken und ich werde wahrscheinlich so diese emotionale Seite abdecken. Ja, mit wem hast du schon zusammengearbeitet und welcher Star hat dich angekotzt oder irgendwas? So, weil solche dummen Fragen werde ich stellen. Und du wirst dann wahrscheinlich welche Fragen stellen, wie, welche Brennweite benutzt du oder welche Belichtungszeit oder irgend so ein Scheiß.
Ja, so grob in die Richtung, so ein bisschen
wird's ja gehen.
Also so ganz deep in die Technik möchte ich da noch nicht eingehen, weil das nervt dann, glaube ich, relativ schnell. Aber so ein paar Kleinigkeiten will ich auf jeden Fall wissen.
Und, also es ist halt schon Deep Talk, ist halt auch ein bisschen, ich habe erst überlegt, ob wir es Nerd Talk nennen, aber es ist dann wieder Nerd. Und das Wort Nerd ist ja wirklich mittlerweile schon mehr als ausgenutzt.
Richtig, richtig. Also gerade in diesem Kosmos hier. Deswegen, ja. Ja, nee, ja, genau,
Deep Talk finde ich gut. Man muss sogar Läden damit aufmachen mittlerweile.
Oh Gott, ist das viel Arbeit. Nicht jetzt schon anfangen zu lästern, da haben wir später noch genug Zeit zu.
Oh, am Ende. Ah, und stimmt, da wollte ich ja noch unsere Sendungsstruktur ein bisschen aufklären, weil wir haben uns über die Sendungsstruktur ein bisschen nachgedacht. Und zwar, wir
haben uns entschieden, eine zu haben.
Oder so, ja. So kann man es auch sagen. Das erste war ein bisschen wirklich sehr improvisiert und Chaos. Nee, wir werden, bevor wir über die aktuellen Lieder und Alben reden, wollen wir mal ganz kurz über aktuelle Themen im Musikbereich reden, was uns halt beschäftigt hat oder was uns interessiert. Und am Ende wollen wir halt nochmal so über musikbezogene Sachen reden, die aber nicht wirklich musikbezogen sind, also nicht wirklich mit Musik was zu tun haben. Also wir reden heute zum Beispiel am Ende der ganzen Geschichte über die Hausboot-Doku von Finn Kliemann und Olli Schulz. So, und was wir drüber denken. Und ich kann schon mal sagen, es wird ein bisschen mit Rant verbunden sein.
Ja.
Aber so viel dazu und wir starten jetzt einfach mal, oder? Was sagst du, Dennis?
Würde ich auch sagen. Und damit starten wir auch damit, dass wir uns Songs aus unserem Release-Radar seit der letzten Folge gegenseitig mehr oder weniger um die Ohren hauen und da einfach einmal durchhüpfen, was es da so an Songs gibt. Kurz was dazu sagen und euch sagen, ob ihr euch das anhören solltet oder nicht. Und du fängst einfach mal an mit deiner Nummer 5. Wir ranken nicht durch, mir ist nur keine bessere Überleitung eingefallen.
Ich mache jetzt einfach mal los und fange mal mit einem Song an, den Dennis und ich erst beim zweiten Mal wirklich zu wertschätzen wussten. Egal. Zwar Materia mit, Gott, ich niemand bringt Martin um. Genau. Und wie ich schon gesagt habe, als der Song rauskam, hat Dennis zu mir geschrieben, ey, hast du den neuen Materia-Song schon gehört? Ich so, nee. Und Dennis, ja, ist halt sau langweilig. Und ich habe dann angehört, ja, war halt sau langweilig. Dann habe ich mir gestern nochmal angehört und dachte mir so, hui, der ist ja doch ganz toll. Und habe Dennis geschrieben, hör dir nochmal an, weil der ist wirklich richtig gut. Und Dennis hat wahrscheinlich, glaube ich, die gleiche Ergebnis bekommen wie ich.
Ja, genau. Also das ist ein Song, ich glaube, wir haben beide den Fehler gemacht. Also was heißt den Fehler? Man hört halt Musik, wie es gerade passt. Und wir haben ihn beide, während wir was anderes gemacht haben, das erste Mal gehört. Und dafür ist er vielleicht ein bisschen zu ruhig und zu deep. Wenn man sich aber darauf konzentriert, ist es wirklich gut. Ich meine, produziert ist Materia immer fantastisch. Und auch hier mit den Texten passt es dann plötzlich, wenn man sich doch mehr darauf konzentriert. Und seine Stimme passt unglaublich gut auf den Beat. Und ja. Da müssen wir uns revidieren, bevor wir es veröffentlicht haben.
Richtig. Und noch ganz kurz abschließend würde ich einfach für mich persönlich zum Song dazu sagen, ich mag, dass er mehr singt, als dass er rappt. Mhm. Also das ist für mich ein, ich bin kein großer Fan seines Raps, seines Rap-Stils. Und ich mochte diesen 16-Bit-Sound in dem Refrain.
Ja.
Der ist mir gestern sofort aufgefallen, dachte ich mir, ui, das ist ja toll.
Das ist ein gutes Beispiel für Sachen, die man beim ersten Mal einfach überhört. Also richtig, die nimmt man richtig. Gar nicht so richtig wahr. Und deswegen doch sehr, sehr guter Song. Fällt mir gerade so auf, nur um noch mal als Menschen, Materia hat jetzt auch gerade mit Jan Delay noch einen neuen Song rausgebracht, der Eule heißt. Und den finde ich auch sehr empfehlenswert. Mir fällt jetzt erst auf, dass er nicht auf der Liste ist. Aber ist im Endeffekt, ja, so wie das ein Materia-Song ist, ist der andere ein Jan Delay-Song. Viel okay. mehr muss man dazu nicht sagen.
Obwohl, es ist jetzt bringt Martin um. Ist es ein typischer Materia-Song? Da kommt mir so ein bisschen anders vor. Aber ich kenne jetzt auch nicht so viel von
Materia. Es ist eher ein Materia-Album-Song als ein Materia-Singles-Song.
Wenn man okay, so das will. Ist das macht mehr Sinn. Das stimmt. Okay. Dann mach du mal los.
Genau, dann nehme ich mal etwas, das wir nur kurz durchsprechen müssen. Digitalism haben einen neuen Song, der heißt Offline. Was ich irgendwie witzig finde, eine der elektronischsten Geschichten, die man sich vorstellen kann. Digitalism sind ein Hamburger Elektronik-Duo, die es auch schon lange gibt. Ich sehe gerade, ihre erste EP ist 2004 rausgekommen und jetzt haben sie halt was Neues rausgebracht. Das neue Album wird Chapter Y heißen. Die haben auch relativ lange jetzt nichts mehr rausgebracht. Ist eine Band, die ich eigentlich, also ich finde sie wahnsinnig gut, wenn man sie live sehen kann, wenn sie ein Live-DJ-Set machen. Wenn sie ihre Alben sozusagen auf der Bühne spielen, finde ich es unfassbar langweilig und belanglos, muss ich dazu leider sagen. Okay. Das habe ich einmal gesehen.
Also, spielen die mit Liveband dann oder wie?
Nee, aber sie mischen alles live. Sie schmeißen alles ineinander. Und es ist halt, ich habe die, weiß nicht, vor ewigen Jahren mal tief in der Nacht auf dem Hurricane Festival gesehen. Und das war unfassbar. Das war so laut und so viel Energie in der Musik. Das war fantastisch. Die arbeiten halt ganz viel damit, dass sie dir Bass geben und dann den Bass wegnehmen. Und das sozusagen, es gibt ja immer diese Breaks und die ziehen dir etwas so in die Länge, dass du da sitzt und denkst so, jetzt macht. Und das ist, wenn du dazu tanzt, unglaublich gut. Und dann habe ich sie ein paar Jahre später im, heißt der Schlachthof in Hamburg? Ich glaube, gesehen. Und fand es unfassbar langweilig. Es war auch sonst ein Scheißtag. Also das hängt wahrscheinlich da auch noch mit dran. Und dann habe ich die jetzt auf dem Release-Radar gesehen und dachte, ach, hörst du mal rein. Das gefällt mir wieder gut. Das ist ein bisschen härter wieder, ein bisschen, also halt wieder sehr, sehr elektronisch. Ich habe diesmal zugesehen, dass ich sehr, sehr durcheinandere Songs reingeworfen habe. Da passt das gut rein. Und du weißt schon, was noch kommt. Und deswegen gebe ich jetzt erst mal wieder ab. Beziehungsweise
sag du mal. Ich will mal kurz zu Digitalism. Digitalism oder Digitalism?
Ich glaube, Digitalism ist richtig. Ich sag aber immer reflexartig Digitalism und mir fällt auch nichts Besseres mehr ein.
Ist ja egal. Ja. Nee, ich habe mir aber auch ein paar kleine Notizen gemacht zu dem Song und ein Punkt ist mir auch aufgefallen, den du angesprochen hast, und zwar dieser Build-up in der Mitte, der dann zum diesen Drop wird, diese ganz kurze Leerlaufphase, würde man sagen, und dann am Ende geht das nochmal richtig los. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Einsätze der Synthes fand ich toll. Das fand ich echt schön, haben sie echt gut gemacht. Und Digitalism, wie auch immer, sind für mich eine typische Melt-Festival-Band. Immer wenn ich Melt-Festival-Line-Up lese, stehen die irgendwo drauf. Oder Fusion oder sowas, aber eher Melt-Festival.
Ja, das kommt auch gut hin. Wenn man mal wirklich, also ich glaube, das Beste, was ich je von denen auf einer CD gehört habe oder auf einem Tonträger ist, es gab mal als Beilage zum Musikexpress eine CD nur mit Digitalism, also so ein Live-Set, das da drauf gebrannt wurde. Oh Gott, ich habe wieder einen Satz angefangen und weiß nicht, wie ich ihn zu Ende bringe. Also es ist halt ein Live-Set auf dieser CD und das ist unfassbar gut. Das ist genau das, was ich an denen liebe. Ja. Und dieser Song geht in diese Richtung.
Mich erinnern sie ein bisschen an Mode Selector, falls du die kennst.
Ja, ja.
Und das ist halt, die habe ich mal, Mode Selector, Mode Selector habe ich mal live gesehen auf einem Festival, ewig her, so ein kleines Festival hier bei uns in der Gegend gewesen. Und da haben sie ein Live-Set gespielt, also mit richtigen Instrumenten. Und das war richtig geil. Hm. Das hat mir richtig gefallen. Das ist ja bis heute noch hängen geblieben. Gut, wenn wir mich bei der Länge ziehen, wir gehen mal weiter. Ich mache noch nicht den ganz bösen Titel, sondern ich gehe jetzt mal weiter zu Tony Allen, Skepta und Ben Okri. Und die kommen mit dem Song, okay, ich muss ablesen, Cosmosis. Cosmosis, das ist keine Ahnung, ich habe nicht gegoogelt, was es bedeutet, ist mir auch ein bisschen egal, muss ich zugeben. Aber es ist ein 6 Minuten 20 Song ungefähr und der wirkt sehr hypnotisch, weil ich glaube, das ist Ben Okree, der redet die ganze Zeit, oder das ist Tony Allen, das habe ich nicht ganz rausgefunden, irgendwas redet an ganz, so ein Spoken-Word-Ding, der redet dir an ganze Zeit irgendwelche mantraartigen Sachen dir vor. Ich glaube, das geht so um Religion und ein bisschen Selbstfindung, das ganze Ding. Und dann zwischendurch rappt Skepta einfach mal ein bisschen und dann geht's wieder weiter. Der Beat ist halt super jazzig, finde ich. Der geht halt, der ist wirklich, ich glaube, die haben so ein paar Samples aus alten Jazzplatten, von alten Jazzplatten genommen, so wie es wirkt, oder haben sie es neu eingespielt, keine Ahnung. Ja, aber zu dem Song kann man einfach nicht viel sagen. Der ist sehr unaufgeregt, der, wie gesagt, der wirkt sehr hypnotisch. Und ja, ich habe dazu nicht viel zu sagen. Vielleicht noch ein bisschen Rack und Dub-Einflüsse sind noch ein bisschen drin, aber das war's eigentlich, was ich zum Skepta ist einfach ein super Rapper. Das muss man dazu sagen.
Ja, ja. Ich weiß nicht, kommt der später noch mal bei dir vor?
Der kommt später noch mal beim Album vor.
Ja, genau. Gut, weil ja. Dann würde ich sagen, dass ich da meine ganz große Lobpreisung für Skepta raushaue.
Bitte, mir ist zum ersten Mal auf dem Album aufgefallen.
Okay, der Song hier ist auf jeden Fall eigentlich sehr untypisch für Skepta, weil er ja, der kommt ja aus dem Grime, eigentlich viel, viel härter, viel unmelodiöser als das hier. Deswegen, also mir ist dieser Song halt über Skepta ins Release-Radar reingespült worden. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und
Skepta hat effektiv, ich glaube, jeweils 20 oder 30 Sekunden Rap-Parts in einem 6 Minuten 20 Song. Also es ist jetzt nicht wirklich, dass Skepta da ein großes Feature drin hat.
Nee, ich habe ihn auch, also das Lustige ist, ich habe den Song halt auf die Liste genommen, weil ich sagte, hey, cool. Und in der Spotify-Anzeige steht Skeptas Name als letztes. Und dann dachte ich so, warte mal. Und dann habe ich noch mal in den Song reingehört und habe ihn dann erst wirklich erkannt. Weil das irgendwie so in diesem ganzen Flow und Song untergegangen ist. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
Deswegen. Ja, ist ein cooler Song, kann man sagen. Okay, ja, dann mach du den nächsten.
Gut, soll ich jetzt den Knaller zünden?
Nee, den Knaller machen wir als nächstes. Also als übernächstes. Mach jetzt mal deinen.
Okay, dann sind wir ja jetzt eigentlich schon bei deinen Songs, richtig?
Richtig.
Richtig, dann würde ich Mine nehmen mit Elefant, ne, Elephant wahrscheinlich eher, ne?
Ne, Elefant.
Elefant? Ja, stimmt, Elefant.
Elefant ist ja deutschsprachig.
Ja, nee, ist mir auch gerade aufgefallen. Aber Mine, eine total tolle Künstlerin, die unglaublich viel im Rap gemacht hat. Ich habe gerade noch mal schnell ihre Diskografie rausgeholt und habe gesehen, wen die alles schon gefeatured hat. Und das ist schon erstaunlich.
Ja, also, ich liebe das Album mit Fat Tony.
Ja, genau. Das ist
fantastisch.
Das kannte ich ja auch, aber dass sie halt mit Flow und Emo schon gearbeitet hat, mit den Orsons, mit Edgar Wasser, Karate Andy, Nico Keitz, das ist halt irre viel und zeigt halt auch, wie vielschichtig sie ist. Und den Song finde ich unglaublich gut. Also ich war auch kurz davor, ihn raufzunehmen, habe dann gesehen, dass du ihn hast und dachte, yes, ein Titel gespart, weil es mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat.
Ja, es ist ein super Disco-Song, finde ich.
Es ist
ein melancholischer Disco-Song. Also das ist das, was ich dazu eigentlich bloß sagen kann. Der hat einen sehr Disco-artigen, treibenden Beat. Diese unverwechselbare Mine, etwas traurige Stimme von ihr, finde ich. Die hat immer so eine leichte Traurigkeit in der Stimme.
Das
ungewollt.
Stimmt.
Und der Text ist einfach, auf den Text habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Ich habe die jetzt alle nicht tausendmal gehört, die Songs. Aber es wirkt halt ein bisschen, ja, wie halt ein bisschen melancholisch und traurig, der Song. Aber halt mit einem schönen, treibenden Beat. Also wenn der irgendwo in der Disse laufen würde, dann glaube ich, würde man schon gut dazu tanzen können.
Ja. Wenn man in die Disco dürfte. Ach Mann,
ja. Entschuldigung. Ich bin noch so ein Retro-Typ, ich lebe noch 2019.
Finde ich gut, ist ein gutes Jahr, um drin zu leben, wirklich.
nö, aber zu mehr kann man zu dem Song nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall definitiv Bock auf das neue Album von ihr, was hoffentlich der Song ankündigt. Weiß ich jetzt nicht genau, aber
hier steht auch bei Album Elefant. Ah gut, das kann auch die EP sein, ne? Da schreiben sie dann auch immer das Album dazu. Zieh meine Aussage zurück.
Okay. Ja, mal sehen. Also ich werde mal auf jeden Fall durchgucken. Gut, dann zünden wir jetzt den richtigen Knaller und das passte wirklich knallzünden. Und zwar ist es jetzt, ich muss es ablesen, es tut mir leid, weil, und zwar kommt jetzt Toni Tellerlift und die Franzgauer Schneebrunzer. Habe ich das richtig? Schneebrunzer.
Ja.
Mit Ischgl-Fieber in Klammern Husti Husti Hey. Und schon mal, bevor wir anfangen, ich habe keinen blassen Schimmer, was Husti Husti Hey bedeutet. Ich weiß es nicht. Ich habe diesen Song zweimal gehört, ich habe keinen blassen Schimmer.
Okay, du hast wirklich gar keine Ahnung, ne?
Nein, ich weiß es nicht.
Okay, also, wenn man sich das Cover von diesem Song anguckt, dann ist da drauf ein Mann zu sehen, der eine ganz komische Haltung hat. Und um es so zu sagen, der Künstler hat dazu gesagt, das ist natürlich jetzt nicht, dass er irgendeinen anderen Künstler nachmacht, sondern das ist ein Hakenkreuz. Der Künstler, der gute Toni, mach dir keine Sorgen, alles ist gut. Der Künstler,
ich wollte gerade ein bisschen Schweißtropfen auf der Stirn, aber okay.
Der gute Tommy Tellerlift ist nämlich niemand anders als Jan Böhmermann. Dieser Song ist halt...
Verarsch mich nicht.
Das ist Jan Böhmermann. Dieser Song ist halt, er macht sich da wahnsinnig über die Leute in Ischgl lustig, die da halt hingefahren sind und dachten, naja, so ein bisschen Après-Ski, das kannst du mal machen. Und hat halt einen Song von, wie heißt denn dieser Volksrocker?
Na, hier Andreas Gabalier, oder?
Ist das richtig?
Gabalier? Andreas Gabalier, es ist doch dieser Trottel, der vor ein paar Jahren mit so einem Nazi-Symbol auf dem Cover war.
Ja, genau, das ist nämlich genau.
Andreas Gabalier, ja, dieser Nazi-Wichser da.
Oh, ich glaube, mit Gabalier liegst du aber falsch, warte mal, ich prüfe das mal schnell.
Aber es ist Andreas Gabalier, bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich habe sogar Twitter-Diskussionen geführt, wie sehr ich den zum Kotzen finde.
Okay, nee, du hast recht, das ist er tatsächlich. Ja, okay, ja. Ich hatte, glaube ich, mit einem eher Tommy Tellerlift-Namen gerechnet. Und darüber macht er sich halt in diesem Song lustig. Und das Besondere.
Dennis, bevor du weiterredest. Ich verarsche jetzt, ich kann ein Bild machen. Mein erster Stichpunkt, den ich habe, weil mein erster Gedanke ist eine kritische Auseinandersetzung mit den Ischgl-Vorfällen vom letzten Jahr. Und ich wusste es wirklich, dass es Böhmermann ist. Ich schwör's bei Gott und bei meinem Leben meiner Kater.
Also du wärst der beste Schauspieler der Welt, wenn du das gerade geschauspielert hättest. Und ich habe das so gefeiert. Ich habe ja die ganze Zeit gemerkt, dass du dass du nicht weißt, wo es herkommst, und hab's halt aber auch ganz bewusst nicht aufgeklärt.
Ich bin gerade komplett durch.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich sag jetzt noch mal ein bisschen, was ich noch dazu geschrieben habe. Ich hab nicht mitgeschrieben, das ist ein furchtbarer österreichischer Dialekt. Ein ganz schlecht.
Ja, der aus Bremen kommt.
Ja, der Pre-Chorus klingt wie Dragoste hat in Tay.
Ja.
Und dann habe ich noch als letzten Punkt, also ich habe noch geschrieben, ich habe keine Ahnung, was Husti Husti Hey bedeutet. Dann habe ich noch so ein aus dem Text zitiert, schwarze Piste ins Spital und dann hinterher hoffentlich bald.
Ja, und also im Endeffekt hat es genauso gewirkt. Ich glaube, das Schlimme ist, der würde halt auch so Après-Ski feiern, würde dieser Song funktionieren.
Der würde 1A, ich habe ja wirklich geglaubt, das ist irgend so ein, wieder so ein Vollidiot, der hier das nicht gecheckt hat, dass mein Gott, ey, nee, ich bin raus, Leute. Mein Kopf ist raus.
Yes, das ist, dafür hat sich dieser ganze Podcast schon gelohnt, für diesen Moment.
Oh Gott, ey. Dann müssen wir etwas ganz Schönes am Ende weitermachen, sonst wäre ich noch verrückt. Und zwar, mit deinen Songs sind wir jetzt nämlich durch.
Genau.
Sind wir durch, ja. Und zwar, da machen wir mit einem von meinem weiter. Und zwar, machen wir mit Haiti, mit Wolken. Hast du ihn angehört?
Den habe ich angehört, ja.
Und wie fandest du ihn?
Ich finde den tatsächlich gut. Ich komme nicht mit allen Haiti-Songs klar. Den fand ich aber tatsächlich ganz schön. Ich kann bei ihr immer nicht genau sagen, warum mir was nicht gefällt oder gefällt. Aber der hat mir gut gefallen.
Ja, ich bin ja seit knapp über einem Jahr jetzt großer Haiti-Fan. Ich habe auch irgendwann mal gedacht, nee, ich habe sie über den Reflektor-Podcast von Jan Müller entdeckt. Dann war sie halt so sympathisch und so ehrlich, da habe ich mir gedacht, musst du mal anhören. Und ich weiß, was dir an Haiti nicht gefällt, weil die kann unfassbar prollig sein. Und ich glaube, das ist das, was sich vielleicht ein bisschen abschreckt. Die kann unfassbar prollig sein, aber das macht sie ja, das macht die nicht aus Ironiezwecken, sondern die ist einfach auch so. Die ist einfach auch ein krasser Proll. Aber die kann auch gleichzeitig wie bei Wolken, der halt schon ein sehr sentimentaler Song ist und ein sehr schöner Song ist, das merkst du zum Beispiel, wenn sie bei Wolken irgendwie anfängt, ich liebe ihre Schreistimme. Wenn die dann irgendwann so laut anfängt zu schreien, da kriege ich immer Gänsehaut, weil ich das so krass gut finde.
Ja, also wie gesagt, der hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Ja.
Also der ist so ein bisschen so wie, ich glaube, American Gangster heißt der Film, der letzte Song vom ersten Album, so in diese Richtung geht der ungefähr. American Dream, American irgendwas, ich hab's gerade nicht ganz im Kopf. Nee, also der Song ist, muss ich ganz ehrlich sagen, der Lieblingssong von allen Songs, die wir auf der Release-Song-Liste haben.
Nach Tommy Tellerlift.
Heißt er Tony oder Tommy?
Tony Tellerlift. Ich habe auch Tony gedacht, aber steht Tommy Tellerlift.
Nee, hier steht Tony. Na eben, Tommy Tellerlift. Ja. Weißt du, warum ich Tony Tellerlift denke? Weil nämlich darüber genau Tony Allen steht. Und das
stimmt.
Mein Kopf, der macht da immer so ein bisschen
böse Sachen. Ich habe aber auch immer Tony gesagt. Also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich aus demselben Grund.
Ja, komm. Wir ziehen mal ein bisschen durch, weil wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht so lange drüber reden. Dann machen wir ganz schnell weiter mit St. Vincent. Und zwar Pay Your Way in Pain. Und das habe ich einfach so spontan draufgenommen, weil ich St. Vincent sehr gern mag und sie ein neues Album rausbringt. Annie Clark, also St. Vincent im April, was wir definitiv in der nächsten Folge besprechen werden. Und ja, es ist halt St. Vincent, wie sie lebt und lebt. Sie macht halt wunderschön, wollte ich gerade sagen. Sie macht verqueren Pop. Und sie ist eine fantastische Gitarristin. Und das merkt man auch. Sie ist eine fantastische Musikerin. Und sie macht einen sehr musikalischen Pop. Und ja, hat ein bisschen. Die bedient sich aus allen Genres, die man so finden kann. Und ja, ich glaube, Anne Clark oder St. Vincent ist in vielen auch ein Begriff, weil sie, ich glaube, zur 20-jährigen oder irgendeine Nirvana-Sache hat die ja dort mitgewirkt vor ein paar Jahren. Und da ist sie den meisten Leuten zum ersten Mal ins Gedächtnis auf die Bildfläche aufgetaucht. So viel zum Thema. Ich bin immer noch von Tommy Tellerlift total durch. Tut mir leid. Das hat mich maßgeblich jetzt beeinflusst. Die nächste Stunde wird mich maßgeblich damit beschäftigen.
Ist das schön. Also
Pay Your Way. Das ist halt ein schöner Popsong, der mit viel Electronic und ein bisschen Rock um die Ecke kommt. Und sie hat eine schöne Stimme. Das ist St. Vincent. So, und dann haben wir noch genau zwei Songs. Einen Song kann ich ganz schnell abhandeln. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kann, weil ich weiß, dass du St. Vincent nicht gehört hast. Und zwar
genau.
Yazin und Portugal the Man mit Knives. Ich habe den Song einfach bloß draufgenommen, weil ich ein riesengroßer Portugal the Man Fan bin und ich alles aufsauge, was diese Band irgendwie rausbringt.
Mhm. Und völlig zu Recht übrigens.
Ja, und ich bin halt wirklich so, ich bin halt wirklich noch dieser Assi, der halt hingeht. Ja, ich kannte Portugal the Man schon, da kannten sie doch keiner. Das bin ja so ein Trottel, der einfach sagt, ich habe es schon gesehen vor 30 Leuten im Club so und so, was ich wirklich getan habe. Und okay, das war jetzt super arrogant und scheiße, es tut mir leid.
Du, ich brauche jetzt einfach immer nur noch Tellerlift sagen und dann wirst du wieder so groß mit Hut und dann ist alles gut.
Das ist richtig. Nee, aber der Song ist nichts Besonderes, muss man ganz ehrlich sagen. Der Song ist nichts Besonderes. Ich glaube nicht, dass das irgendein Portugal the Man Album-Song wird, das ist einfach bloß irgendwie ein Feature, das sie mal gemacht haben. Ich glaube, John Gourley hat einfach mal, der Sänger von Portugal the Man hat einfach mal gesagt, ich singe dort mit. Die kennt man ja wahrscheinlich auch, wer Portugal the Man nicht kennt. Eigentlich mittlerweile durch viele Still kennen die, glaube ich, alle. Aber wer den noch nicht kennt, beim irgendeinem Casper-Song ist ein Feature von Portugal the Man mit einem Song von der Woodstock, von dem letzten Album von denen. Ich komme gerade nicht auf welchen. Ja.
Ja. Casper hat doch Support für die in den USA gespielt,
richtig,
oder?
War richtig, das nicht so? Ja. Richtig, richtig. Und die waren Support für Casper in Deutschland.
Ja.
Und ja. Und noch als letzter Song, die Fickgebung von Yuzu Yu. Ich will mal Fickeburg sagen, aber die Fickgebung von Yuzu Yu. Sag mal was zu dem Song.
Mag ich. Also ich finde Yuzu Yu sowieso ganz gut. Ich hör ihn jetzt nicht in großer Regelmäßigkeit, freue mich aber immer, wenn er mir mal unterkommt. Und der hat mir gut gefallen. Also es ist ein schöner Song, passt gut in unsere wirklich absolute Trümmerliste, die wirklich aus jedem Dorf einen Hund beheimatet. Unter anderem auch diesen Song und der gehört auch drauf.
Ja, und ja, mehr kann man zu nicht sagen. Ist halt ein typischer Yuzu Yu Song. Mhm. Und noch abschließend zu den ganzen Dings dazu. Ich finde zum Beispiel so wie Fat Tony, Yuzu Yu, Edgar Wasser, Azum J und wie sie alle heißen, diese mehr oder weniger Underground-Rapper, kann man schon fast sagen, das sind so diese Rapper, wo viele Leute sagen, ja, die 80er, 90er Jahre Hip-Hop war besser als der aktuelle Hip-Hop. Nee, ist einfach bloß zu faul, euch den richtigen Hip-Hop zu suchen, weil es gibt Hip-Hop, der in diesem Stil ist und der diesen Stil von 80er, 90er noch weitergeführt hat. Das sind die Rapper wie Yuzu Yu und Edgar Wasser und Co.
Und sie fügen aber trotzdem was Eigenes hinzu, weswegen genau, man sie gut hören kann. Und das, ja. Da hast du vollkommen recht. Und ja, und auch die Rapper, die du ausgesucht hast, passen da gut hin.
Ja, das ist für mich so eine Mischbrucke,
ja.
So.
Ja, genau.
Die haben sich auch viel zusammen gefeatured schon, so die ganzen Leute.
Richtig, halt. Genau das. Also das ist ja auch so ein Hin und Her gedödelt.
Ich hab ja Yuzu Yo einmal live gesehen auf dem Cosmonaut Festival vor 2-3 Jahren. Mhm. Boah, da hat er irgendwie die Nacht gespielt. Das war ganz entspannt, das war ganz cool.
So. Nee. Von den Namen, die du genannt hast, ist er der Einzige, den ich noch nicht gehört habe, also live gesehen habe.
Ja, ich habe vieles noch nicht live gesehen, was Hip-Hop angeht. Ich habe mal Audio 88 und Yassin gesehen. Das war mir zu radikal links, gebe ich zu. Also ich mag keine Konzerte, wo einfach zwischen jedem Song irgendwelche linken Parolen gebrüllt werden. Das ist nicht so meins mehr. Das war vor 20 Jahren, vielleicht das irgendwie geil, habe ich noch applaudiert, das will ich eigentlich bloß Musik hören. Jetzt die Frage ist, wie machen wir es denn? Wollen wir jetzt über diese tollen Themen reden, wie die wir noch hatten? Sprich hier Docs und große Freiheit und Grammys, oder wollen wir das am Ende alles?
Ich würde dann jetzt vielleicht den Nachrichtenteil reinschieben und dann smooth mit den Alben rausfaden.
Oh und Gott, dann
was ist da denn passiert? Ja, genau, ganz am Ende noch das
Hausboot.
Richtig.
Genau. Wir können das mit den Grammys auch ganz schnell abklären. Das machen wir schnell am Anfang, weil ich glaube, das andere Thema ist ein bisschen mehr zum Ausschweifen gedacht. Mhm.
Ich recherchiere dazu auch jetzt gleich noch mal live, ob sich irgendwas getan hat. Dann kannst du kurz die Grammys, weil
genau,
da bist du unser Fachmann.
Was heißt Fachmann? Ich habe die Wikipedia-Seite auf, wo die Gewinnerinnen stehen.
Fachmann.
Okay. Nee, dieses Jahr Grammy Awards. Ich habe nichts gesehen davon, wie ich jedes Jahr nichts sehe davon. Und ja, es ist halt der wichtigste Musikpreis der Welt. Ob sich da ich bin dann immer ein bisschen bei den Simpsons, die sich über den Grammy lustig machen. Weil ich glaube, so viel wert ist der jetzt auch nicht. Aber man kann ja so ein bisschen mal die wichtigsten GewinnerInnen durchgehen. Und zwar Single des Jahres ist von Billie Eilish, Everything I Wanted. Ist ein guter Song. Ich hätte mir zwar Black Pumas Colors lieber gewünscht, aber whatever. Album des Jahres ist von Taylor Swift, Folklore. Ja, wenn ich den Rest so sehe, kann ich da mitgehen. Obwohl ich vielleicht Post Malone mit Hollywood's Bleeding auch lieber gesehen hätte. Song des Jahres ist I Can Breathe von Her. Den kenne ich nicht, den Song, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vielleicht kenne ich ihn vom Radio her, aber jetzt sagt er mir gar nichts.
Es klingt verdächtig nach einer politischen Message, die da drin steckt.
Ja, ein bisschen schon. Und Her, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist eine farbige, soweit ich das noch weiß. Ja, ist sie. Ja, es könnte schon ein bisschen darum. Ja, und dann bester neuer Künstler, das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Megan Thee Stallion. Mhm. Und ich hätte unter anderem war noch nominiert Phoebe Bridgers und Noah Cyrus, die ich ja beide sehr, sehr gern mag. Und die anderen kenne ich jetzt nicht so. Ingrid Andress, das kenne ich jetzt nicht alles so. Wir sind leider euch, keine Sorge. Beste Pop-Solo-Darbietung ist von Harry Styles, Watermelon Sugar. Ich mache mich jetzt auch wieder sehr unbeliebt und sage einfach, Harry Styles ist so unfassbar überbewertet. Das gibt's gar nicht zweimal. Weil das ist ein so random Pop-Song. Der könnte von jedem sein.
Ja.
Also der hat nichts Besonderes.
Da werde ich dir auch nicht widersprechen. Also so gar nicht. Ich habe ganz viele, auch Leute, auf deren Meinung ich wirklich viel gebe. So Nils Bokelberg ist ein riesen Harry Styles-Fan.
Ja, und ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht.
Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, warte, wir brauchen jetzt wirklich nicht alles machen hier. Ich geh mal ganz kurz durch, was noch so Interessantes gibt. Was ich zum Beispiel interessant finde, ist die Rock-Kategorie, weil es auch coole Sachen, so also beste Rock-Darbietung. Ich habe keine richtige Ahnung, was das bedeuten soll, aber egal. Da hat gewonnen Fiona Apple mit Jamaica. Ich mag Fiona Apple, die ist eine sehr gute Künstlerin, definitiv. Aber da haben zum Beispiel sowas wie Big Thief oder Phoebe Bridgers oder Haim oder Brittany Howard haben es halt mehr verdient. Weil es halt junge, neue Künstlerinnen sind und oder Bands und die auch wirklich innovativ machen. Wie gesagt, Fiona Apple, no disrespect, es hat wirklich eine große, große Kunst geliefert bis jetzt. Und ja, was ich überhaupt nicht verstehe, ist beste Metal-Darbietung von Body Count. Bumrush, das verstehe ich absolut überhaupt nicht, aber die ganze Kategorie ist für einen Arsch, finde ich, wenn du halt sowas hast wie Good Code Orange Underneath. Code Orange kennt man, die haben dann ich weiß nicht, ob du Code Orange kennst, die haben den Theme von Aleister Black gemacht.
Ah ja, klar.
Das ist ein Code Orange. Die haben sogar bei dem irgendein NXT haben die den Intro, haben die gespielt, den Intro-Song von Aleister Black. Ich weiß nicht, irgendein NXT Wargames oder irgend sowas.
Ja, mhm, yeah, genau.
Die sind sehr markant, weil die eine Sängerin haben und Gitarristin. Ja, und dann In This Moment, Poppy, es ist halt, na klar, so Power Trip sind nominiert worden, weil der Sänger leider Gottes letztes Jahr gestorben ist, tragischerweise. Aber das war so eine Konsensentscheidung. Dann bester Rock Song, Brittany Howard mit Stay High, freut mich sehr, weil Brittany Howard ist eine tolle Künstlerin, hat auch bei Alabama Shakes gespielt, die auch eine sehr tolle Band sind. Hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Phoebe Bridgers da gewonnen hätte, oder waren eigentlich alles gut. Big Thief, Tame Impala, gute Sachen. Und jetzt wollen wir noch abschließend, weil es zieht sich noch ewig hier, will ich noch bestes Rock-Album, und das haben, da muss ich kurz ein bisschen ranten. Das sind nämlich die The Strokes mit The Abnormal, und The Strokes sind The Strokes, und die haben einfach nach der The First Impression of Earth, oder Off Earth genau, haben die für mich nichts mehr Gutes abgeliefert. Punkt. Da sind nämlich auch so Bands wie von Danes DC mit Her Hero's Death nominiert, oder Michael Kiwanuka mit Kiwanuka, oder Sturgeon Simpson.
Den habe ich vorletztes Jahr live gesehen, den Herrn
Kiwanuka. Oh, Michael Kiwanuka ist so toll. Ein ganz, ganz toller Künstler. Ja, und ich will jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht auf die ganzen anderen Sachen eingehen. Haben schon lange genug drüber geredet. Grammys, kriegt einfach Wikipedia-Liste durch, falls euch interessiert.
Richtig.
Aber, ja.
Ich bin gerade nicht dazwischen gekommen, deswegen will ich kurz sagen, ich finde krass, dass Buddy Count einen Grammy kriegen. Also von daher alles super.
Ja, vor allem für Metal-Darbietung. Das hat für mich nicht viel mit Metal zu tun. Wieder no disrespect zu Buddy Count. Ich habe die mal vor ein paar Jahren live gesehen auf einem Festival. Es war ein Riesenspaß, ohne Frage. Aber nee, einfach nur nee.
Ja, das passt doch ganz gut. Also ich mag Buddy Count, aber ich glaube nicht, dass die Grammy-Material sind.
Naja, kann man sehen, wie man will. Ich glaube, die waren vor 20, 30 Jahren Grammy-Material, jetzt nicht mehr, nee.
Ja, genau.
So, jetzt kommen wir mal zum Ernsten.
Richtig. Soll ich das kurz mal einleiten?
Ich esse gerade Birne, deshalb.
Perfekt, umso besser. Ja, und zwar wollten wir kurz noch mal ansprechen, dass es jetzt gerade begonnen hat Audiolied aus Hamburg. Die haben eine Frage gestellt. Also mit einem offenen Brief haben sie eine Frage an das DOCS und das die Große Freiheit 36 in Hamburg gestellt. Und zwar sind dort angebracht, ja, so klassische Querdenker-Plakate. So Querdenker, die dann ja auch relativ schnell in Richtung rechts abdriften. Da werden Internetadressen von irgendwelchen Leuten wie Ken Jebsen und sowas genannt. Bewaffnet euch, denkt nach. Okay, das ist jetzt keine Aufforderung, die rechts ist, aber in dem Zusammenhang hat das alles einen ganz, ganz fiesen Beigeschmack. Und da haben Audiolied halt das erst, glaube ich, als Erste angefragt und haben gesagt, könnt ihr uns das mal erklären? Weil wenn das eure Meinung ist, können wir bei euch keine Konzerte mehr spielen. Und das hat halt eine relativ große Unterstützungswelle mitgebracht. Also ziemlich jede große Booking-Agentur hat sich da dran gehängt. Bands haben sich mit dran gehängt.
Berühmt ist es, glaube ich, FK Scorpio.
Ja, genau. Und wenn du Scorpio halt nicht hast, hast du ein Problem. Also hast du wirklich ein Problem. Landstreicher, Bookings und sowas. Die haben sich da alle dran gehängt und haben gesagt, wir wollen das wissen. Und es gab bis heute gar keine Reaktion. Ich habe gerade noch mal geguckt, zumindest auf ihren Instagram-Profilen, auf ihren Homepages, nirgendwo irgendwelche Reaktionen. Und das ist halt bitter, weil das sind beides ganz, ganz großartige Läden eigentlich. Und ich möchte da kurz aufnehmen, was Olli Schulz zuletzt gesagt hat, der dazu auch was gesagt hat. Der hat selbst in beiden Läden auch als Ordner gearbeitet zeitweise und hat halt gesagt, das ist so schade. Ihr dürft jetzt, also man solle nicht glauben, dass jeder dort so denkt. Das Problem, also der Fisch stinkt vom Kopf, ist so ein blöder Satz, aber genau so ist es. Da wechseln regelmäßig die Besitzer und offensichtlich sind die es jetzt gerade verwalten, ja, auf der falschen Seite, weil ich kann verstehen. Schade. Ja, das ist wahnsinnig schade. Im DOCS war ich leider noch nie, aber die Große Freiheit kenne ich echt sehr gut, mag die auch wenn sie halt ihre Schwächen hat, wie jeder Konzertsaal, aber hatte da schon so tolle Konzerte und so gute Abende und ja, das tut einem doch ein bisschen weh. Ich kann verstehen, dass man sagt, wir wollen auch mitgenommen werden. Was ist mit der Kultur? Aber das ist der falsche Weg. Es ist der falsche Weg.
Es machen ja andere auch einen ganz anderen Weg und viel intelligenter und viel smarter und viel smoother.
Deshalb. Richtig, genau das. Und halt der Weg zu sagen, wir solidarisieren uns mit den Hildmännern dieser Welt, ist halt der falsche. Und ein Ken Jebsen zu verlinken da drauf, ist halt einfach eine ganz klare Ansage, die man auch nicht schönreden kann.
Nee.
So, man kann nicht Mein Kampf im Bücherregal haben und sagen, mir gefällt halt das Cover ein bisschen, sondern das ist eine Aussage und das ist Ken Jebsen auch und es ist jammerschade. Und in Kiel ist auch noch ein Club, der da auch mitgemacht hat.
Ich habe versucht, noch ein bisschen was rauszufinden. Zum Glück habe ich nichts weiter gefunden dazu, muss man zusätzlich sagen.
Ich glaube, in Kiel heißt das Ding Dreamfabrik oder irgendwie sowas.
Es ist ja noch lustig, in Anführungsstrichen, weil eine der ersten Bands, die sich zu dem ganzen Thema geäußert haben, waren nämlich die Leoniden. Und die Leoniden kommen ja bekanntlicherweise aus Kiel. Mhm. Und es ist auf jeden Fall eine Sache. Ich war selber in beiden Clubs noch nie, weil in Hamburg Konzerte, das ist für mich immer so ein weiter Weg gewesen. Aber ich kenne die natürlich beide von Tourplakaten oder von irgendwelchen anderen Sachen. Es ist immer eine große Freiheit, 36 und Docs, das war eigentlich immer ein Garant dafür, dass du weißt, okay, wenn Deutschland Tour von einer großen oder größeren Band ist, die spielen da. Deshalb finde ich das einfach so schade. Und ich hoffe einfach, dass jetzt die aktuellen Besitzer sich, die werden sich jetzt nicht entschuldigen, weil jede Entschuldigung von denen ist einfach verpufft oder würde verpufft werden, weil die haben einfach schon zu viele Brücken verbrannt. Aber es ist vielleicht sogar, dass sie jetzt sagen, okay, wir treten den ganzen Quatsch wieder ab und versuchen das, und dass der nächste Besitzer oder die nächste Besitzerin das vielleicht ein bisschen wieder gerade zu biegen. Hm. Weil ja, es wäre wirklich schade, die Clubs zu verlieren.
Auf jeden Fall. Aber man muss halt auch sagen, für eine Entschuldigung sind sie jetzt einfach viel, viel, viel zu spät dran.
Ja, ja.
Und da muss man mal gucken. Ich schaue gerade mal. Ich glaube, es ist die Traum GmbH in Kiel. Das habe ich noch nie gehört.
Naja, es klingt nach eher so klein, nach kleinere. Aber das habe ich auch noch nie gelesen oder gehört irgendwo.
Nee, aber
aber es ist trotzdem, es ist egal, wie groß oder wie klein der Club ist, es ist nicht entschuldbar, sowas. Deshalb.
Okay, das ist tatsächlich so ein Kulturzentrum mit Kino und Pizzeria. Also es ist halt mehr so ein alternatives Zentrum in Kiel, wie es aussieht. Ich war halt in Kiel auch erst einmal in einem Club und da habe ich mir sagen lassen, das war gar nicht so ein guter Club, aber es war halt der einzige vor Ort. Also ich kenne inzwischen so ein paar Studenten aus Kiel, die das Tuch hieß das, Tucholsky, genau. Da war ich drin. Das ist, glaube ich, nicht weit weg davon, aber das ist halt woanders und ist auch nicht das. Da bin ich ein bisschen beruhigt, dass wenigstens dieser, auch wenn ich dann wahrscheinlich nie wieder hinkommen werde, aber wenigstens ist dieser Laden nicht falsch abgedriftet.
Ja, ich bin auch, wie gesagt, es ist halt immer auch die Gefahr, ich komme hier aus dem Osten und das ist auch immer du schaffst immer diese unterschwellige Gefahr, dass dann doch irgendwie sich ein Clubbesitzer oder Clubbesitzerin hier im Osten outet irgendwie als dann doch ein bisschen auf der falschen Seite, aber hier ist zum Glück noch nichts passiert von den Sachen, die ich kenne. Kann natürlich auch sein, dass irgendein kleiner Club, die guten Sachen, die ich kenne, haben sich alle solidarisch mit den Gegnern beziehungsweise mit den Leuten solidarisiert, die auch gegen solche Sachen sind, wie Ken Jebsen und Konsorten sind.
Ja, das ist sehr, sehr gut. Und ich bin halt gespannt, wann es da eine Lösung gibt, wie die Veranstaltungsorte jetzt reagieren und
ja, letztendlich müssen die davon leben, wie Booking-Agenturen damit klarkommen oder damit umgehen. Wenn jetzt FK Scorpio und Landstreicher sagen, ey, komm, das ist uns zu heiß, dann ist das schon mal ein großer Teil der internationalen und nationalen Rock- und Pop-Szene weg.
Genau das. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass selbst Bands, die da jetzt nicht direkt betroffen sind, oder beziehungsweise die über ihre Booking-Agentur sozusagen noch hingehen könnten. Da werden aber auch Bands sagen, nee, da wollen wir aber nicht mehr hin, wir spielen woanders. Und das wird denen halt noch richtig wehtun.
Das auf jeden Fall. Ich hoffe es nicht, dass es richtig wehtun wird. Wie gesagt, ich hoffe einmal wirklich, dass die aktuellen Besitzer sagen, wir haben uns da ein bisschen verrannt und ein bisschen in die Nesseln gesetzt und vielleicht ein bisschen reflektiert in die ganze Geschichte reingehen und sagen, ciao. Und ein neuer rankommt und ja, wahrscheinlich Finn Kliman und Olli Schulz, die hatten es ja die letzte Zeit. Nee, sorry, das war ein blöder Witz. Das ist ein Foreshadowing auf das Ende der Folge. ich hoffe einfach wirklich, es wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ziehen, diese ganze Kulturgeschichte. Leider, muss man sagen. Ich habe ja auch, ich glaube, Dennis und ich und viele unserer HörerInnen haben Bock, wieder auf Konzerte zu gehen, haben Bock, wieder Live-Sachen zu sehen, haben Bock auch wieder mal, alleine schon, dass du jetzt ein Ticket für 2022 dir gekauft hast, für die Ärzte, das sagt schon so viel aus, dass wir ausgehungert sind nach Live-Musik.
Du hast mir die Tage zu einem Thema, das gleich auch noch kommt, ein Video von einem Live-Auftritt geschickt. Und der startet erstmal mit so Hallenruhe. Also sprich, so dieses Gemurmel kurz bevor der Auftritt losgeht. Und da saß ich hier und dachte so, oh mein Gott, wie viel Bock hätte ich darauf, mal wieder da zu sitzen oder zu stehen. Die Musik, die vom Vorprogramm hört gerade auf und du weißt, jetzt geht's gleich los. Und dann kommt da ein Künstler raus, den man geil findet und Sehnsucht.
Ja, wir müssen es jetzt nicht weiter unnötig in die Länge ziehen. Wir haben, glaube ich, unseren Standpunkt klar gemacht, dass wir auf jeden Fall gegen solche Aktionen sind, wie Docs und Freiheit das gemacht haben, und hoffen einfach wirklich, dass andere Clubs dann nicht noch mitziehen und sich bald diese ganze Live-Geschichte normalisieren wird. Dieses Jahr vielleicht zum Ende hin, aber wer weiß.
Ja, wir drücken einfach mal die Daumen.
Dafür muss man aber jetzt, Überleitungskönig.
Ich bin gerade, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich habe an der Art, wie du angefangen hast, schon gehört. Oha, da hat jemand ein Goldnugget gefunden.
Ja, hat er gerade. Und wir sind zwar dieses Jahr ausgehungert, was Live angeht, aber was Alben angeht, geht dieses Jahr richtig steil bis jetzt, muss ich sagen. Also was Alben dieses Jahr angeht, ist jetzt schon eins der besten der letzten Jahre. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe jetzt schon in den ersten Quartal, ich glaube, 5 oder 6 Alben, die ich zu meinen Alben des Jahres zählen könnte. Deshalb, okay.
Krass, ja. Ich sehe gerade, ich habe mich gerade so durchgeklickt von einem Song, der mir noch empfohlen wurde, fiel mir auf, oh, wie sieht's denn da mit dem Album aus? Hab gesehen, okay, es kommt schon nächsten Monat, stimmt das? Habe ich das richtig gesagt? Oder übernächsten Monat kommt ein neues Album von Fettoni und Edgar Wasser.
Ich dachte, das wäre sogar schon draußen.
Nee, der erste Song ist draußen, glaube ich.
Aber da habe ich auch Bock drauf, und wer wären wir nicht, wenn wir das nicht hier besprechen würden? Ich glaube, macht das Sinn? Ergibt das Sinn? Keine Ahnung.
Wer wären aber, wir, wenn wir das nicht hier besprechen würden? Genau, so. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, aber so.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber deins klingt richtiger als meins. Lass mal zu den Alben kommen.
Richtig.
Weil die können wir haben ja letzte Folge, das ein bisschen sehr rausgezogen und ein bisschen sehr mit Hard Facts und irgendwelchen Randnotizen untermauert oder untergraben teilweise schon. Deshalb wollen wir es ein bisschen schnell abhandeln, diesmal mit den Alben. Und wir fangen mit dem schnellsten Album an, was wir am schnellsten abhandeln können. Das ist zwar Maximo Park mit Nature Always Wins.
Richtig.
Und sag du, fang du an.
Wir haben das vorhin schon einmal ganz kurz durchgesprochen, so im Vorgespräch. Und mögt ihr Maximo Park, dann hört dieses Album. Mögt ihr sie nicht, dann hört es nicht. Weil es macht keinen Sinn. Also wenn ihr sie nicht kennt, hört mal rein, hört es euch an. Ich mag die Musik sehr gerne. Ich mag das Englisch, das der Sänger singt. Die kommen ja aus
Newcastle. Paul Smith ist ein geiler Sänger, muss genau ich das sagen. Den mag ich gern.
Richtig, also ich mag die Stimme gerne. Ich mag auch die Musik, die sie machen. Das Problem ist halt nur, es gibt sie seit 2005. Also da ist das erste Album erschienen. Und im Endeffekt bringen sie jedes Mal das selbe Album raus. Ich finde es nach wie vor, es ist keine schlechte Musik, versteht mich nicht falsch. Gott, das wollte ich nie sagen, ich finde das so ein dummer Satz. Aber das ist halt wirklich gute Musik, aber es überrascht einen exakt null.
Nö, ich habe es in meinem Kopf ein bisschen so verglichen, als wenn du nach mehreren Jahren mal wieder jemanden triffst, den du eigentlich mal mochtest, und unterhaltet euch mal für ein paar Minuten, eigentlich ganz nett. Und dann geht ihr wieder auseinander und dann denkst du so, ach, das war ganz nett, aber das war's schon.
Genau.
Du hast keinen weiteren Bock, da noch drauf einzugehen. Ich habe bei dem Album einen Song, den ich ein bisschen hervorheben würde, das wäre Sleep Baby. Den dritten Song auf dem Album, den fand ich eigentlich ganz gut, den fand ich mit dem besten, weil er mir am meisten im Ohr geblieben ist. Aber ansonsten ist das halt Indie aus den 2005ern einfach... Ja. Ich wusste nicht mal, ich habe echt gedacht, das wäre so eine Art Comeback-Album von Maximo Park. Ich habe nicht mal gewusst, dass die in den letzten 10 Jahren noch Alben rausgebracht haben.
Doch. Ich habe das letzte Album sogar signiert hier auf CD stehen. Habe ich allerdings wow. beim FC St. Pauli gewonnen. Aber trotzdem, ich habe es da und signiert. Und ja, die Hülle ist gebrochen.
Was auch sonst. Nee, das ist ja nichts Schlechtes, aber wie gesagt, für mich ist ein Maximo Park nach dem zweiten Album weg gewesen.
Ja, sie haben halt immer mal wieder so ein, zwei Songs, wo man sagt, oh, die sind wirklich gut. Aber sonst ist es halt so, die sind halt auf einer Lautstärke. Du könntest halt auch, und zwar ganz brutal sagen, in einem vielleicht etwas hipperen Supermarkt ein Maximo Park-Album laufen lassen und niemand würde sich irgendwie umgucken und denken, oh, was läuft da denn? Sondern man würde das so hinnehmen. Und
Ich glaube, mehr brauchen wir zum Album auch nicht sagen.
Nee, es ist, glaube ich, auch nicht so charmant, dass wir jetzt 5 Minuten lang alternative Formulierungen für Tut nicht weh gesucht haben.
Deswegen. Ja, ich glaube, damit hätten wir es einfach abhaken können. Richtig. Egal. Dann machen, was hast du jetzt Bock?
Nimm das, wo jemand rauskommt, wo ich anfange zu schwärmen.
willst du Slow Thai? Slow Thai?
Ja.
Tyrone? Okay, machen wir Slow Thai Tyrone. Zu Slow Thai ist sein zweites Album. Kann man dazu sagen? Tyrone ist ein bürgerlicher Name, der heißt nämlich bürgerlichen Namen, ich habe es mir aufgeschrieben. Tyrone Camon Frampton. Wahrscheinlich. Ist halt auch ein britischer Rapper, Grime-Rapper. Und ich finde, Slow Thai ist mir auf die Bildfläche gekommen. Und jetzt kommen wir zu dem Verweis, was Dennis erst angesprochen hat, wie diesem Live-Video. Und zwar vom Mercury-Preis 2019 war das genau. Mhm. Und da haben sämtliche Bands gespielt, die ich richtig toll fand die letzten Jahre, wie Idols, Fontaine's DC, Black Midi und noch so andere Geschichten. Und unter anderem, und da habe ich mir alles angeguckt, unter anderem auch Slow Thai. Und ich kannte Slow Thai eigentlich überhaupt nicht. Ich kannte ihn mal von irgendwelchen Instagram-Posts von Idols oder so. Und ich war so geflasht von diesem Auftritt, weil wie Dennis schon meinte, es fängt halt mit so ruhiger Saalatmosphäre an und dann kommt halt so ein sehr wütender, junger Brite auf die Bühne, hält einen Boris Johnson Kopf in die Höhe und sagt, fuck Boris Johnson, fuck Britain. Und das war's. Das ist der Tenor der ganzen Performance von dem Song. Er ist einfach nur wütend, er ist laut, er rennt durch die Menge, durch die gut gekleidete Menge, die mit ihren Champagnergläsern am Tisch sitzen und schlägt auf die Tische und schmeißt Tische um und alles Mögliche. Also geht dort richtig Riot. Und schreit am Ende nochmal, hat ein T-Shirt an mit Fuck Boris und spuckt da drauf, wenn er es auszieht. Und so. Also er hat wirklich, er ist sehr anti-Britain. Weil das erste Album heißt schon Nothing is Great About Britain. Und ja. Und die Musik, er ist einfach ein moderner Punk, finde ich. Das ist so eine Art Punk, die es vielleicht, wo die 80er Jahre Punkbands so waren oder vielleicht hätten sein sollen. Über das könnte man auch nochmal diskutieren, über die 80er Jahre Punkszene, aber ich finde, das ist sehr punkig. Es ist von der Attitüde sehr punkig und alleine von der Musik her, es ist halt Grime-Rap. Es sind sehr kurze Tracks teilweise, es sind teilweise 2-Minuten-Tracks bloß. Nee, auf dem Album sind auch sehr tolle Features drauf, wie Skepta, den wir schon mal gehört hatten oder den wir gesprochen haben bei den Release-Radar-Songs, dann A$AP Rocky, Dominic Fike, Denzel Curry, James Blake. Ey, wirklich ein tolles Album, sehr kritisch mit der britischen Gesellschaft allgemein vom Text her. Es ist ein sehr britisches, also ich finde, dieser britische Hip-Hop oder Grime hat einen ganz eigenen Stil, den es niemand schafft zu imitieren, außerhalb der Insel.
Gar nicht. Das hat so eine irre Energie alles, finde ich. Also das ist, The Streets sind ja auch grob in diese Richtung, aber halt wesentlich ruhiger, wesentlich harmloser. Skepta ist das. Das ist halt A$AP Rocky und Slow Thai habe ich jetzt durch dich erst wirklich kennengelernt. Ich habe jetzt im Nachhinein, das Video habe ich dir auch geschickt, einen Auftritt von denen bei Jimmy Fallon. War das bei Jimmy Fallon?
War Fallon, ja.
Und auch den fand ich unglaublich cool, weil das halt einfach so ein smoothes Video ist, wie die da aufgetreten sind und so eine geile Performance von allen beiden. Und ich habe Skepta das erste Mal auf dem Meld live gesehen. Also ich kannte nichts von ihm. Und meine Begleitung sagte, hier, Skepta soll ganz cool sein, lass uns da mal hingehen. Es war sogar anders. Wir waren gerade auf dem Weg woanders hin, aber Skepta hatte so eine Bühne relativ in der Mitte des Platzes. Und es war halt so dieser aggressive, basslastige britische Hip-Hop-Sound, der uns da halt irgendwie so hingezogen hat. Und dieser Typ ist halt auf der Bühne durchgedreht. Das war so eine Energie. Man hing dem an den Lippen, konnte nur rumspringen. Die Leute hingen an den Säulen und haben sich das angeguckt. Ich habe irgendwann vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren oder so da mal lustigerweise mit Kotter gesprochen. Den, ja. Du weißt, wen ich meine, ne?
Gut, ja, ja. Herr Dürr.
Genau, Kotaro Dürr. Kotter mit K auf Twitter. Irgendwie sind wir
Rest in Peace a little something.
Echt, ist das tot? Oder machen die das einfach gerade nicht?
Also, gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wir haben jetzt seit 2 Jahren keine Folge mehr rausgebracht. Also,
wenn stimmt,
das würde mich wundern, dass jetzt noch irgendwas kommen sollte.
Ja, oh, das war so ein toller Podcast.
Obwohl, mit Verachtung haben wir auch schon seit Jahren nichts gemacht und dieses Jahr soll auch neue Folgen kommen.
Den folge ich auch noch, muss ich dazu sagen. Und also beiden, lustigerweise. Also, die sind beide noch in meiner Podcast Playlist. Genau. Auf jeden Fall, irgendwie hat er was dazu gesagt. Ich habe ihn darauf angesprochen über Twitter und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und selbst er hat gesagt, er war nicht da, aber er hat aus jeder Ecke gehört, dass dieser Auftritt der Wahnsinn gewesen sein soll und dachte einfach recht. Es war einfach unfassbar gut und deswegen habe ich fürs Skepta auch echt so einen schwachen Punkt inzwischen. Ich mag fast alles, was er macht, sehr. Ich habe.
Aber
unter Umständen bin ich jetzt gar nicht ein Skepta. Ja, das wollte ich hier nur kurz angesprochen haben. Und ich finde aber, Slowthai ist dasselbe tatsächlich noch ein bisschen extremer gedreht.
Also ich
finde. Weniger smooth, wesentlich härter und auch ein bisschen ungeschliffener, aber halt auch irre Energie. Und ich bin sehr, sehr froh, den hier gehört zu haben und werde das auch weiter verfolgen.
Das ist ja schon mal der Bildungsauftrag erfüllt, dass wenigstens wir irgendwas finden, was wir toll finden. Mhm. Und noch weiter natürlich, wenn ihr sagt, ihr habt was Tolles gefunden, was wir empfohlen haben und hört das auch weiter. Dann gebt uns doch mal ruhig Feedback dazu.
Genau.
Also ich finde, das ist auch ich habe das Album ja ein paar Mal jetzt durchgehört und das vor allem, es ist hat 14 Songs und es geht 35 Minuten. Oder so, und das geht halt so gut durch. Und danach hast du einfach, danach bist du so richtig pumped. Du hast so richtig so Bock, irgendwas zu machen. Also bei mir geht das so, ich habe das Album, höre das Album durch und danach habe ich irgendwie Bock, was zu machen und bin irgendwie energiegeladen. Das löst das Album bei mir aus. Es hat so eine richtige, wie du halt schon sagst, es ist halt so eine ungebändigte Energie, geht von Slowthai aus. Und ja, ich kann gar keinen wirklichen Favorite Song auf dem Album nennen, weil die einfach alle richtig gut sind.
Das stimmt. Also, richtig wenn ihr irgendeinen vielleicht cancelt, da macht Skepta ein Feature. Vielleicht habe ich erwähnt, dass ich den ganz gerne mag. Gut. Ja.
Also, der Skepta-Song ist cancelled.
Ja.
Just saying. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen von einem wütenden zu einem sehr misanthropischen und lebensbeneidenden oder verneidenden Album. Und zwar ist das Nick Cave und Warren Ellis, die Carnage. Oder Carnage, wie ich es so gerne nenne.
Carnage.
Carnage. Also das ist ein Album, ich habe das gehört, also Dennis und ich sind uns eins sicher, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, dieses Album zu hören. Das gibt's nicht, das ist unmöglich. Weil das Album hat so eine, ich weiß gar nicht, so eine, das strahlt eine richtige Negativität aus. Wirklich. Also es ist so eine, es ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Album ist. Es ist ein sehr gutes Album sogar. Das ist musikalisch hervorragend. Das Ende von White Elephant ist eins, da habe ich Gänsehaut gehabt. Wo dann die Chöre mit ein und so ein bisschen, eigentlich ein bisschen fröhlicher wird.
Aber ja, wie du sagst, ist es, glaube ich, das Melancholischste, was ich je gehört habe. Ja, das ist so. Und es sind halt zwei Leute, die Melancholie beherrschen und dann das Ganze durch Corona sieden lassen. Ja. Und das hört man da halt raus. Und das ist, ja, wie wir schon festgestellt haben, es gibt eigentlich keinen guten Zeitpunkt, das zu hören. Ich hatte es irgendwann, da war ich total gut drauf und dachte, na, hörst du mal rein. Musste nach einem Song ausmachen, weil es einfach nicht ging. Weil dann geht das Gehirn irgendwie auf Block. Also das kann ich beides gleichzeitig. Ja,
ich musste mich auch wirklich zwingen. Also ich musste mich wirklich zwingen, das weiterzuhören. Nicht, weil ich es schlecht fand, sondern weil ich einfach spazieren gegangen bin und die Sonne schien und es war eigentlich ein relativ entspannter Tag und ich habe ja so einen schönen Weg an der Spree lang Ich habe einfach gedacht, also wenn ich jetzt rechts abbiege und dort mich mit ertränke, danke. Das wär kein Wunder gewesen. Weil
Genau.
so eine Stimmung strahlt dieses Album aus. Einfach eine Hoffnungslosigkeit und eine absolute. Aber wie gesagt, ich finde das wirklich richtig gut. Das ist halt, das ist dieses Perfide oder dieses Perverse an diesem Album. Es ist musikalisch ganz, ganz, ganz hervorragend. Super lyrisch. Natürlich muss man ein bisschen diese Art und Weise von Nick Cave mögen, dieses sehr tiefe und sehr fast schon sprechende Singen, was er hat. Aber wenn man das mag, ey, das ist so gut. Und wie du halt schon sagst, es ist das Negat eines der negativsten und melancholischsten Sachen, die ich seit Jahren gehört habe.
Genau,
Es gibt vielleicht noch ein Album, sorry, dass ich das nur unterbreche, es gibt vielleicht noch ein Album, was das noch toppt, und das ist ein Album von Mount Eerie, dessen Name ich gerade nicht weiß, und das ist noch ein Stück heftiger, was Melancholie angeht. Aber es ist nicht so böse. Das ist mehr so ein Uplifting-Album, also Uplifting, also mehr so ein folkartiges Album, was depressiv ist. Aber das ist wirklich die Carnage von Warren Ellis und Nick Cave. Es ist auf jeden Fall kein Sommeralbum, wenn man mit einem schönen Auto, Fenster runter und ein bisschen schöne gute Laune haben will. Das ist es definitiv nicht.
Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe es halt einmal ganz durch tatsächlich auf einer Autofahrt im Regen gehört. Da passt es ganz gut dazu. Da konnte man sich auch gut auf die Musik einlassen. Aber man kommt wirklich nicht mit einer guten Laune an, sondern eher
Nee.
so, ich setze mich dann in eine dunkle Ecke und atme tief durch.
Oder man möchte einfach jemanden, niemand möchte in den Arm genommen werden. Man möchte niemanden in den Arm, man möchte in den Arm genommen werden.
Ja, genau.
Das ist so, das ist ein typisches. Aber hört's euch, also wenn ihr Bock auf so, wenn ihr jetzt Bock auf diese Stimmung habt, obwohl es gerade zur Zeit, ich glaube, ich kenne halt viele Bekannten und Freundeskreise, die sagen, die tun sich lieber uplifting Sachen rein, dann ist es auf jeden Fall nichts für euch. Das ist wirklich, das zieht einfach nur noch weiter runter.
Ja, es ist unglaublich gute Musik, aber sie ist das,
Ja.
ja, irre negativ. Mehr kann man da fast nicht zu sagen. Es ist halt was ganz Spezielles, dass Musik
Ja.
sowas machen kann. Also man hört es auch, also wenn man in der richtigen Stimmung ist, hört man es auch wirklich gerne, weil es halt wirklich fantastisch gut ist, aber es geht halt nicht immer.
Nee, also das ist wirklich, also es ist, aber ich bleib bei meinem Tenor, über meinen Punkt. Es ist ein sehr, sehr gutes musikalisches Album und Stimmung. Das kann man abschließend sagen. Das ist Mr. Jekyll und Dr. Hyde, oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Ich
Genau,
verwechsel das
so ist
immer.
richtig.
Ja, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, der Alben, dieser Reihe, die wir heute besprechen. Es ist halt stimmungstechnisch für einen Arsch, ist falsch gesagt, sagen wir stimmungstechnisch eine ganz, ganz eigene Sache, musikalisch eins der stärksten vielleicht. Vielleicht das Stärkste, was wir haben heute auf der Liste, was Musikalität angeht.
Ja.
Kann man schon sagen. Und einfach cool. Also ist ein gutes Album. Hört's euch, versucht's mal. Versucht's einfach mal. Wirklich, mein Einspieltipp ist White Elephant, weil das ist der dritte oder vierte Song auf dem Album. Und der fasst es eigentlich gut zusammen, das ganze Ding. Es geht wirklich sehr, sehr deep los und wird immer irgendwie ein bisschen hoffnungsvoller und bricht am Ende wieder komplett zusammen.
Ja,
Ja.
das trifft
Ja.
es.
Ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die. Oh Gott, was machen wir? Machen wir mal Julian Baker oder machen wir jetzt Nothing Nowhere? Ich würde sagen, wir machen Nothing Nowhere.
Okay.
Da wahrscheinlich kann ich mal mehr dazu sagen als du. Oder hast du es gehört?
Richtig. Ich habe es gehört, aber ich kann nicht viel dazu sagen, um ehrlich zu sein.
Ja, aber ich will jetzt auch nicht so viel um heißen Brei rühren. Nothing Nowhere habe ich durch meinen guten Freund Nico auf Twitter NW erfahren, oder von dem habe ich erfahren. Es ist ein Typ, also Solo ist ein Typ, Nothing Nowhere, ist ein Projekt von Joseph Edward Mulheron, heißt der, glaube ich, oder Mulheron oder so ähnlich. Und das ist sein viertes Studioalbum mittlerweile. Und was ich so geil an diesem Typen finde, aber er ist auch genau, der kommt halt mit in so einer. Das sind halt diese neuen Künstler oder KünstlerInnen, die ich so toll finde, die halt komplett auf Genre, Bezeichnung oder irgendwelche Eingrenzung verzichten. Der hat wirklich auf dem Album ist von Rap über 2000er Emo-Core bis hin zu, weiß ich nicht, Rock, alles drin, und Der macht so, der hatte, mein Lieblingssong auf dem Album ist halt, das war auch mein Lieblingssong letzten, des letzten Jahres, mit Kenny Hubler Blood. Und Kenny Hubler mag ich ja auch sehr, sehr gern. Und ja, zu dem Album, es teilt sich auch ein bisschen auf. Die erste Hälfte ist mehr so Hip-Hop-lastig, sehr melancholisch, würde ich fast behaupten. Sehr ohne, hat schon Instrumente, aber mehr mit Drumcomputern gemacht und mehr Elektronika. Und die zweite Hälfte ist dann wirklich, wie ich schon gesagt habe, also wenn ich das höre, brauche ich keine Reunion von My Chemical Romance mehr. Da hast du einfach, mehr Emo geht nicht.
Das war die Band, nach der ich gesucht habe, als ich das gehört habe. Ich dachte die ganze Zeit, an irgendwas muss ich denken. My Chemical Romance.
Ich musste die ganze Zeit daran denken. Und also jedenfalls zum Beispiel bei dem Song wie Fake Friend oder Pretend, das sind halt so krasse Emo-Songs, die hätten vor 15 Jahren, wären die in den Charts irgendwo ganz oben gewesen. Das sind einfach absolute Emo-Core oder Emo-Rock-Brecher. Dann hast du, mein Lieblingssong vom Album ist Death. Und Death ist der Song, das ist ein wütender Linkin Park-Song.
Siebte also, Formulierung.
Ja, das ist wirklich ein wütender Linkin Park-Song. Ich mag Linkin Park, ich mag, ja, in Teilen mag ich Linkin Park, sagen wir es mal so. Und Chester Bennington war nie so wütend wie Joseph Mulhern auf diesem Song. Du hast einfach, das ist so gut, und aber musikalisch kommt schon ein bisschen an Linkin Park ran, wenn man jetzt, ich mag das zwar nicht, aber so kann man sich vielleicht mehr vorstellen, um was es sich handelt bei dem Song. Ich bin riesengroßer Fan von Nothing Nowhere, von dem Typen. Ich habe mal alles durchgehört, was er schon rausgebracht hat. Er hat ein Album, das heißt einfach One Take, wo er, ich glaube, 16 Songs einmal spielt und dann nie wieder. Also er spielt die wirklich einmal und dann probiert das nicht nochmal. Und er nimmt er wirklich, auch wenn was schief geht, sind die einfach so drauf, fertig, auf dem Album. Finde ich geil, diese Herangehensweise, dieses DIY-Prinzip.
Das ist echt cool.
Ja. Und ja, was hast du denn jetzt gesagt? Jetzt habe ich ein bisschen geschwärmt, sehr geschwärmt. Es ist auch wirklich, wie ich halt schon gesagt habe, am Anfang, bevor wir angefangen haben zu besprechen, ist eins meiner dieser 5, 6 Alben, die ich locker auf die 1 setzen könnte bei mir.
Bei mir würde es nicht auf die 1 kommen, das kann ich schon mal sagen, weil es nicht so ganz meine Musik ist, um ehrlich zu sein. Ich kann nicht mehr genau deuten, was es ist, weil ich finde es gut, also es gefällt mir, aber es haut mich nicht so vom Hocker, auch wenn ich, also ich kann das alles wertschätzen und ich sehe auch, wie gut das ist, es ist nur, irgendwas trifft es bei mir nicht richtig.
Fair, finde ich vollkommen fair.
Das ist genau. Und
das ich glaub, ist halt so. Ich glaube, war dieser Aspekt, dass er alles alleine macht und dass er also dieses DIY-Prinzip und dass er wirklich vollkommen darauf scheißt, was andere sagen oder welche Richtung er gerade macht, das imponiert mir und das liftet, glaube ich, noch ein bisschen diese ganze Albumsache bei mir ein paar Stufen.
Das Lustige ist, nachdem du das gesagt hast, dachte ich, unter diesem Gesichtspunkt muss ich es tatsächlich wahrscheinlich nochmal hören.
Da würde ich dir wirklich mal empfehlen, also das empfehle ich jedem, hört einfach noch mal ein bisschen zurück, muss nicht alles hören, was er gemacht hat. Er hat zum Beispiel auch eine EP mit Travis Barker gemacht, die finde ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich zugeben. Aber so diese Sachen, die er als Nothing Nowhere alleine gemacht hat, das war sehr, sehr gut. Oder ist sehr, sehr gut immer noch. Und nochmal, um meinen guten Freund Nico zu zitieren, oder beziehungsweise der mir gesagt hatte, erwartet seit, also dieses Album hätte vor 3 Wochen als Vinyl bei ihm kommen müssen und das ist immer noch irgendwo unterwegs, weil die es einfach logistisch gerade nicht auf die Reihe kriegen, weil er ist einfach überfordert mit dieser ganzen Vinylbestellung.
Ah, er macht das auch alles noch alleine?
Der ist sehr involviert in die ganze Geschichte, ja.
Krass.
Die versuchen wirklich so autark wie möglich zu agieren, wie halt Nothing Nowhere, Kenny Hubler, Dominic Feig. Leider Gottes fällt mir jetzt keine weibliche Künstlerin ein. Rina Sawayama aus England, die macht das auch so. Und das ist, finde ich, es ist ein geiler Ansatz. Es hat ein bisschen was von diesem MySpace-Attitude von vor 12, 13 Jahren, die es schon mal gab und die dann wieder verloren gegangen ist, seit MySpace halt weg ist. Oder einfach nur bloß noch beschissen wurde. Und ja, liebe ich das Album, habe ich Bock. Also das wird so ein Album sein, was ich mir noch in 3, 4 Monaten nochmal anhören werde und so. Manche Alben vielleicht nicht, aber das auf jeden Fall. Ja.
Ja, und ja. Da, wie gesagt, ich werde es mir auch noch mal jetzt unter diesen Gesichtspunkt mir doch noch mal ausführlicher anhören.
Es gibt, vor allem ist es das Geile, es ist wieder bloß so ein 35, 38 Minuten Album. Das liebe ich ja. Ich liebe Alben, die schnell durchgehen oder kurzweilig wirken.
Mhm, genau.
Aber das ist halt, das finde ich halt super.
Ja. Hat aber auch schon 1,6 Millionen monatliche Hörerinnen.
Ja, der ist wirklich in den letzten, ich glaube, dass dieses Feature mit Travis Barker hatten sehr, sehr nach vorne gepusht. Ist ja genauso wie Kenny Hubler, der halt auch mit Blood als Feature vertreten ist auf dem Album, was ein wirklich fantastischer Song ist. Ja, auch ein sehr, sehr cooles Musikvideo. Da sind die beiden, ganz kurz, retten die beiden Tiere vom Tierversuchslabor. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Und und ich habe Kenny Hubler entdeckt vor anderthalb, zwei Jahren oder nee, nicht mal so lange, ich glaube ein Jahr ungefähr. Und da hatte der monatliche Hörer von 200.000 auf Spotify oder so. Jetzt ist der auch irgendwie bei 1,8 Millionen. Oder das ist halt krass, wie diese Leute sich entweder Dominik Feig auch, habe ich erst vor kurzem für mich entdeckt, durch das Feature halt auf dem Slowthai-Album. Und finde ich auch ganz fantastisch, aber der geht genau in die gleiche Richtung. Das finde ich, dass ich liebe diesen DIY-Ansatz einfach. Das ist genau mein Ding. Alles ein bisschen Lo-Fi, ein bisschen rough around the edges und ja.
Ich mag das auch. Also ich liebe es auch, sozusagen direkt beim Künstler irgendwie eine CD zu bestellen. Weißt du, so dieses ihm hinschreiben, so sag mal, hast du noch eine? Und dann kriegt man die zurück. Und teilweise läuft das dann auch ganz chaotisch. So eine Freundin von mir hat mal bei einer Band was bestellt, die haben halt einfach vergessen abzurechnen. So, die hat dann irgendwann so, sag mal, müsstet ihr nicht noch Geld von mir kriegen? Ach so, warte, ich schreibe dir morgen mal, wie viel. So, das ist halt so, sowas mag ich halt. Und das ist sehr charmant.
Ich hatte einen Fall mit den Leoniden. Ich habe mir, das erste Album von den Leoniden auf Vinyl bestellt und ich habe aus Versehen zwei bekommen.
Okay.
Also die haben mir zwei reingepackt. Und natürlich habe ich geschrieben, Leute, ihr habt mir zwei reingepackt und ich brauche die eine nicht. Und würdet ihr mir die würdet ihr die zurücknehmen? Sagt er, nehmen wir zurück. Musste aber auch nicht. Also wirklich so ganz easy, ganz entspannt. Ich habe die natürlich zurückgeschickt, ist ja logisch. Aber ich fand halt dieses Entspanntsein total cool. Wie du halt sagst, dass man nicht über irgendwelche Vertriebler oder irgendwelche Labels gehen muss, sondern einfach direkt mit den KünstlerInnen schreiben kann. Ist schon geil. Ja,
genau, das mag ich auch sehr.
So, und das letzte Album, Julian Baker mit Little Oblivions, können wir eigentlich auch relativ flink abhaken. Wer Julian Baker nicht kennt, der kennt vielleicht Boy Genius. Und wer Boy Genius nicht kennt, der hört sich bitte die erste Folge von Quick and Dirty an von uns. Da habe ich nämlich über das Album, über die EP gesprochen. Julian Baker, Little Oblivions ist ihr drittes Album. Und es ist meiner Meinung nach ihr erwachsenstes und ihr bestes Album bis jetzt, weil sie die ersten beiden Alben waren sehr melancholisch, traurig, sehr minimalistisch instrumentalisiert. Aber das ist halt schon eine dicke Rockplatte teilweise. Also der erste Song, Hardline heißt der genau, der explodiert hat für Phoebe Bridgers, ich soll immer Phoebe Bridgers sagen, Julian Baker Verhältnisse, explodiert er am Ende. Da hast du natürlich auch so typische Songs für sie wie Crying Wolf, die halt wirklich bloß mit ganz minimalistischer Instrumentalisierung mit ein bisschen E-Gitarre, ein bisschen Akustik, ein bisschen Bass und ein bisschen Fläche drunter. So sind halt ihre beiden ersten Alben. Und sind sehr gut, also ich mag das sehr gern, das ist ein sehr schönes, es ist nicht so runterziehend wie Nick Cave zum Beispiel, es ist mehr so eine entspanntes Hören. Du sitzt halt in der im Auto, wie du halt, ich glaube, dass diese entspannte Autofahrt im Regen, die macht das halt, das ist eine schöne, entspannte Autofahrt im Regen.
Was ich aus Erfahrung sagen kann, hört nicht erst das Nick Cave-Album und versucht dann das zu hören. Das funktioniert gar nicht. Das ist von den Stimmungen her so quer irgendwie, dass es bei mir überhaupt nicht funktioniert hat.
Nee, also Julian Baker ist wirklich, das ist auch so ein, es ist halt ein simples Album, also es ist nicht kompliziert, es ist nicht irgendwelche, es sind simple Rock, Folk, Rock, Indie-Songs. Sie hat eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Stimme, finde ich. Weil ich bin auch, bei, wirst du ja vielleicht hören, wenn man den Boy Genius Podcast gehört hat, sie ist halt, sie hat diesen Anteil an Boy Genius gebracht, den ich so mag, diesen wirklich eher auch roughen Ansatz, diesen eher doch schon, wie auch so, sie ist auch eine typische DIY-Künstlerin. So ähnlich wie letztes Mal bei Tashul Tanner kann man sie auch ein bisschen bezeichnen, weil sie live jahrelang, wahrscheinlich wird es bei der nächsten Tour nicht mehr machen, aber alleine getourt ist, immer mit Loopstations und so. Ja, und was, wenn man halt Boy Genius auch noch mag, das letzte Mal, dass ich Boy Genius heute erwähne, versprochen, auf der
Song. Hab ich erwähnt, wie gut Skepta ist? True.
Ja. okay, fair enough. auf der Song 8, Favor, sind Phoebe Bridgers und Lucy Dacus von, das ist vielleicht zum allerletzten Mal, Boy Genius, nochmal als Feature vertreten. Und, ja. Die haben es jetzt auch ein bisschen so hin und her gemacht bei den anderen. Die beiden waren dann bei Phoebe Bridgers auf dem Album und die waren dann wieder bei Lucy Dacus auf dem Album, auf dem neuen. Das ist ein schön, also ist auch so ein bisschen eine schöne Freundschaft ist da entstanden aus dem. Und, ja, wer halt so ein bisschen, so Folk-Rock, Indie-Rock, ja, Phoebe Bridgers mag, kennt glaube ich mittlerweile viel, weil, durch die Grammy-Nominierung ist schon ein bisschen bekannter geworden. Und ich glaube, Elton John hat sie auf Twitter extrem gelobt mal. Oder war das Elton John oder war das? Ja, es war Elton John. Der hat irgendwie einen Tweet rausgehauen, von wegen, wenn Phoebe Bridgers keinen Grammy gewinnt, muss ich jemanden schlagen.
Okay, und das ist
jetzt muss eine er jemanden Ansage. Schlagen. Jetzt muss er jemanden schlagen, weil sie keinen Grammy gewonnen hat. Und Julian Baker ist halt noch die härtere Variante von Phoebe Bridgers, finde ich. Was halt, und was man auch noch hervorheben muss in dem Zusammenhang, sie hat alle Instrumente selbst eingespielt. Wirklich alle. Und das finde ich halt immer bemerkenswert, sowas.
Ja, sowas ist wirklich irre.
Ja, weil das hört man nicht. Das hört man wirklich nicht, weil berühmteste Beispiel ist, glaube ich, Dave Grohl, der die ersten beiden Foo Fighters Alben alleine eingespielt hat. Oder das erste auf jeden Fall, das zweite bin ich nicht ganz sicher, aber das erste hat er alleine eingespielt. Und das hört man teilweise ein bisschen, dass so ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, man muss sehr drauf achten, aber es ist sehr auf den Punkt gespielt, manchmal zu sehr auf den Punkt gespielt, weil er halt als Schlagzeuger das machen muss, weil er halt Schlagzeuger ist. Und da wirkt das halt wirklich so teilweise, als hätten da 5, 6 oder 4, 5 Leute in einem Bandraum oder im Studio gestanden und es live eingespielt. Und sie hat dazu gesungen. So wirkt das auf mich teilweise. Und das finde ich halt sehr cool. Und ja. Es ist halt, ich muss sagen, wir haben dieses Mal echt außer Maximo Park, was auch kein wirklicher Krokepierer ist, muss man auch fairerweise sagen. Es ist ein gutes Album. Ich habe es zum Sport machen zweimal gehört. Ja. War einfach vieles gutes Sachen heute dabei, muss ich sagen.
Ja, auf
selbst,
jeden Fall.
Selbst im Nachgang Tommy Tellerlift mit dem Hintergrundwissen jetzt. Chapeau erstmal an dich, Dennis, dass du das so dermaßen mich auflaufen lassen. Ja, und ja, finde ich cool. Ich bin wirklich sehr zufrieden.
Ich auch. Wir sind schon wieder bei 1,5 Stunden. Von daher, lass uns jetzt schnell zum Hausboot kommen. Naja, wir sind nicht bei 1,5 Stunden, fällt mir gerade so ein.
Wir haben noch ein bisschen was weggeschnitten. Wir haben noch ein bisschen, wir brauchen jetzt keine großen, wir sind ja transparenter Podcast. Ich musste kurz die Tür aufmachen, beziehungsweise ich habe Bauarbeiter hier vor der bei mir im Haus, die kärchern gerade die Hauswand ab.
Genau. Und ja. Ich glaube, bei mir lief die Aufnahme auch schon, als ich gesehen habe, Ärzte-Tickets und doch schnell welche gekauft habe.
Warte,
und schnell meine Kreditkarte suchen musste. Also,
wir sind gerade mal bei 1:10.
Ja, da seht ihr. Kein Grund zu jammern. Deswegen, vollkommen easy. Nach diesem wirklich guten Album-Blog, was du gerade schon gesagt hast, würde ich sagen, dass
er. Ich hätte definitiv noch 2, 3 andere Alben drauf machen können, aber die werde ich dann bei Quick and Dirty besprechen.
Ja, oder wir nehmen sie ins nächste mit rein, wenn sie dir zu wichtig werden oder so. Wir
sind da jetzt. Aber ich glaube, jetzt kommen die nächsten 2, 3 Wochen so viele Alben raus, da. Wir haben genug Futter für nächstes Mal auf jeden Fall.
Sehr gut.
Gut. Du bist ja der Moderator heute.
Genau. Und ich wollte jetzt elegant überleiten zum Hausboot. Aber das passt ja eigentlich ganz gut, dass wir uns ständig ins Wort fallen. Denn das ist ja auch Teil der Hausboot-Doku.
Ja.
Ihr werdet das wahrscheinlich in irgendeiner Form mitbekommen haben. Finn Kliman und Olli Schulz haben vor, ich glaube, mittlerweile fast 3 Jahren das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft.
Ende 2018 war es, ja.
Genau, und haben halt dieses Ding. Also der Plan war, Olli Schulz hat das in der letzten Folge Fest und Flauschig so angesagt nach dem Motto, naja, wir kaufen das, stecken beide nochmal 20.000 rein, dann ist das renoviert und dann haben wir da einen geilen Ort und ein Hausboot. Das Problem war, so ist es nicht gelaufen. Also sie haben sich um ungefähr Faktor 10 verrechnet, leider in die falsche Richtung. Also es ist viel, viel teurer geworden. Sie haben im Endeffekt so viel reingesteckt, dass man locker auch einfach ein neues Boot sich hätte konzipieren lassen, bauen lassen. Und es wäre perfekt gewesen. Und von den Grundmauern ist auch nicht so viel übergeblieben, was in diesem alten Gunter Gabriel Boot war.
Ich glaube nichts, oder?
Ich glaube, ein paar Außenwände haben sie beibehalten. Aber das auch nur, damit
Sind. Aber selbst die mussten sie so präparieren oder so abkärchen und alles Mögliche, dass man es eigentlich auch nicht mehr wirklich als Originalwand zählen kann.
Ja, genau. Und wo wir uns beide absolut einig sind, ich meine, ich glaube, wir sind uns allgemein sehr einig, was diese Doku angeht, wo wir uns super einig sind, ist, dass dieses Hausboot, das daraus geworden ist, also ich spoiler mal, es kommt ein Hausboot bei raus, die ganze Location und die Idee dahinter, dass das ein Studioschiff ist, auf dem man halt feiern kann, Bands können da Alben aufnehmen, können das live da abmischen und sowas, das ist eine fantastische Idee, das ist super toll geworden. Nur der Weg dahin tat den beiden nicht gut, was unser Ansehen angeht.
Und bevor wir jetzt menschlichen Abgründe, kann man schon fast sagen, hinabsteigen, es gibt sogar eine Session schon auf YouTube, das ist von Jupiter Jones.
Okay.
Die ist auf dem Hausboot. Die habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt. Und es klingt geil. Ohne Frage, es klingt gut. Aber ja, Jupiter Jones hat Jupiter Jones. Ist jetzt nicht so meine Band, aber es ist ja egal. Aber wie Dennis halt schon meinte, der Weg dahin ist halt in 4 relativ kurzen Folgen. Das waren halt 4 Folgen, 30 Minuten ungefähr, soweit ich mich noch erinnern kann.
Genau.
Fand ich erstmal schon sympathisch. Das ist halt schon, ich habe es an einem oder an 2 Abenden durchgeguckt ich fand es schon recht sympathisch. Ich fand auch die erste Folge. Ich war ein bisschen so angesteckt von deren Enthusiasmus noch, denn sie diese erste Folge hatten so, ja komm, wir kaufen jetzt das Boot und Gunter Gabriel und wie halt Finn Kliman das Boot besichtigt hat, dann machen wir hier ein bisschen Strich und da machen wir da ein bisschen noch Farbe dran. Der Tisch bleibt, die Wand bleibt, das sieht doch gut aus alles noch. Da war ich auch ein bisschen auch angesteckt von dieser Energie, muss ich zugeben. Was ich dann aber schon in der ersten Hälfte der ersten oder zweiten Hälfte der ersten Folge relativ schnell ins Negative umgeschlagen hat. Ich kann es gar nicht, es ist schon mittlerweile ein bisschen her, dass ich es gesehen habe, schon, ich glaube, einen Monat her oder so, aber es sind noch viele Sachen im Gedächtnis. Wenn wir jetzt ein bisschen Folgen oder wenn ich ein bisschen Folgen durcheinander bringe, es tut mir leid, wie gesagt, es ist ein bisschen her und
ich glaube, ja. Bei denen ist es aber auch nicht so wichtig, also weil das ist ja eine reelle Story, da ist es auch nicht schlimm, wenn man da was durcheinander bringt, weil das werden die auch gemacht haben, um die Story besser erzählen zu können im Film.
Ja, um es vorwegzunehmen, ich habe dann so einen Tweet abgelassen von wegen, wer die Doku gesehen hat, wird jetzt genau wissen, was ich meine. Finn und Olli, die größten Wichser, Max ist super. Und so ist es auch wirklich. Also, wie Finn Kliman und Olli Schulz sich in dieser Doku gegeben haben, es ist einfach nicht mehr, also es war wirklich teilweise für mich schwer und beschämend anzusehen. Einfach Olli Schulz sich aus dieser ganzen Verantwortung gezogen hat und dann aber cholerisch wurde plötzlich und
wirklich, also sie haben einen Verlauf einer WhatsApp-Kommunikation zwischen den beiden veröffentlicht und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo so entgleisen würde, würde ich alles tun, dass das nicht öffentlich wird. Weil das ist so unter aller Sau gewesen, was er da geschrieben hat. Das ist so ekelhaft.
Ja, und dann wie die Freundin von Finn Kliman noch erzählt, wie er einfach mal angerufen hat und Finn Kliman am Telefon so angebrüllt hat. Klar, es geht um viel Geld. Es ging um viel Geld. Es ging auch ein bisschen aber er kommt halt mit diesem Zeitdruck nicht klar. Und du musst halt überlegen, die haben halt Firmen engagiert, die wollen auch ihre Kohle haben.
Ja.
Es geht, die gehen ja nicht zu dem, die machen jetzt nicht einen Auftrag und denken, ach, wenn Kliman und Uli Schulz wollen, dass ich das Boot repariere, dann ist das scheißegal. Nee, die wollen ihre Kohle haben. Für ihre Materialien, für ihre Arbeit, was auch vollkommen verständlich ist. Letztendlich haben ja Olli Schulz und Finn Kliman nichts mehr groß gemacht, ab Folge 2, weil dann war einfach, da haben sie ja diesen Max engagiert, diesen Bootsbauer, der hat, glaube ich, in Folge 3 irgendwann mal so einen Wutanfall bekommen und ich hätte sie wahrscheinlich schon viel eher bekommen, diesen Wutanfall. Und ich konnte diesen Mensch so nachvollziehen.
Ich auch, weil ich arbeite viel in Projekten und dieser Punkt, den er da erreicht hat, das ist der, der dich, wenn du es einfach nur schaffen willst, am wütendsten macht. Er fasste später irgendwie so kurz vor Ende, sprechen sie nochmal darüber und da sagt er so lachend, ja, das war das, als ihr den Staubsauger neu erfinden wolltet. Und genau ist das Anstrengende. Wenn du der bist, der da die Organisation macht, sich drum kümmert, das alles einstellt und fertig macht, dann kommen irgendwelche Hiopais dazu und sagen, wir können das doch hier aussaugen. Wieso, da muss man doch nur dies und das und da dran drehen und bla und bli und blub. Das nervt und das hält dich nur auf.
Und dann sitzt halt Finn Kliman einfach da und sagt dann so großkotzig, ja, ich bin der am meisten hier arbeitet.
Und das ist in letzter Zeit mir auch häufiger begegnet, dass Finn Kliman dazu neigt, sich selbst doch einfach ein bisschen geiler darzustellen, als es nötig wäre. Der Typ ist gut, der macht irre viele Sachen, die fantastisch sind und auch viele seiner ganzen Aktionen finde ich richtig gut. So dieses Album, das er gemacht hat, alles selbst vermarktet, dass er jetzt wirklich fair produzierte Klamotten macht und sowas, das ist alles total gut, aber trotzdem muss man nicht so auf die Kacke hauen damit.
Und, nee, also ich war teilweise schockiert und wie ich schon anfangs erwähnt habe, Olli Schulz hast, glaube ich, in Folge 3 2 Minuten lang gesehen oder so? Oder irgendwas?
Der war ja
überhaupt nicht da.
Ja, also er hat es in der letzten Fest- und Flauschig-Folge auch das nochmal erklärt. Er hat halt gesagt, er hatte halt einfach, also er konnte nicht so oft anreisen, einfach weil er in Berlin wohnt und über Corona nicht hin konnte. Und er sagt, es gab halt auch viele Tage, wo er da war und keine Kameras da waren. Es gab halt Tage, wo die Kameras da waren und er nicht da war und deswegen wirkt das so. Ich habe halt, das ist halt jetzt wieder so Hörensagen. Ich glaube schon, dass die da einfach das Problem hatten, dass ihnen im Mittelteil relativ viel Futter gefehlt hat für die Kameras, weil halt einfach nicht so viele gleichzeitig da sein durften. Aber
Jein.
Ja,
dann stellst du es auch anders dar.
Ja, also wie gesagt, keiner von beiden hat sich mit dieser Doku einen Gefallen getan, außer halt finanziell. Aber sonst war es halt einfach eine unfassbar dumme Idee, sich so darzustellen. Weil der eine wirkt halt, ja, unfassbar arrogant, was für ein Kliman, glaube ich, nicht ist. Also ich glaube, prinzipiell ist er nicht so, aber er wirkt da sehr so. Und
ich würde es so formulieren, durch die Bestätigung, die er die letzten 10 Jahre bekommen hat, durch das Klimanflat und so, es ist ein bisschen über den Kopf gestiegen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er einfach so selbst von sich überzeugt ist, dass er nicht mehr vorne. Du hast ja, es gibt so eine schöne Anekdote, da kommt ja, ich glaube in Folge 2 oder 3 merken die, okay, wir haben keine Kohle mehr. Und dann holen sie Tim Meltzer, den berühmten Fernsehkoch, dazu. Und der guckt sich das an und ist halt super realistisch, was das angeht.
Der weiß von Anfang an, hier stecke ich keinen Cent rein, den sehe ich nie wieder.
Ja, aber das verkaufen die dann so, das wird dann so gesagt in der letzten Folge oder am Ende der Folge, ja, wir haben doch entschieden, das allein zu machen. Nee, Tim Meltzer hat einfach gesagt, das ist mir zu heiß, das ganze Ding.
Ja, sonst hätten sie es irgendwie abgefilmt, dargestellt, dazu sagen lassen. Nein, der hat einfach gesagt, sorry Leute, das kann ich nicht machen. Gerade in der Corona-Zeit als Restaurantbesitzer kannst du dir nicht erlauben, da mal eben einen 6-stelligen Betrag reinzustecken, damit er da später irgendwie Würstchen drin verbraten kann.
Aber fandst du nicht auch irgendwie befremdlich, so die allerletzten Minuten der Doku, wo irgendwie 30 Leute auf diesem Schiff waren? Und das war im August 2020.
Das war aber alles okay. Das Gute ist, dass ich Fest und Flauschig gehört habe. Da hat Olli Schulz auch das erklärt. Er hat gesagt, weil es ist mir auch aufgefallen, ich dachte auch, das ist komisch. Das waren alles Leute, die mehr oder weniger eh ständig auf diesem Hausboot waren. Die anderen wurden vorher noch mal getestet und sie haben sich ausdrücklich noch mal, also sie sind extra zum Ordnungsamt gegangen und haben gefragt, Leute, ist das okay? Das waren auch gar nicht, also mir kam es auch mehr vor, aber es waren
ja, aber,
15 bis 20 Leute oder so. Und das heißt, die haben sich an alle Regeln gehalten, das passt alles. Aber mir ging es genauso, dass
ich so dachte, Du kannst aber nicht erwarten, dass jeder fest und flauschig hört und diese Erklärung.
Nee, genau das. Warum sagt ihr das nicht in dieser Dokumentation?
Ja, das ist, ich hab auch mal fest und flauschig gehört, ist mir jetzt ein bisschen auch. Deshalb wusste ich das mit dem Tommy Dingsbums nicht. Aber du kannst ja nicht erwarten, das ist halt so, dass das jeder fest und flauschig oder dass jeder Google anwirft und der recherchiert, sondern es ist ja auch anderes Thema jetzt, aber wenn bei Star Wars zum Beispiel irgendwelche Story-Dinger aufgemacht werden, die man bloß in den Trickfilmen Staffel 3 kennt, dann ist es nicht cool, dass wenn man das, ist, wie sie es glaube ich Episode 8 gemacht haben oder irgend sowas, ich kenne die nicht und ich bin kein Star Wars Fan, ich kenne die Filme von Star Wars, das war's. Mhm. Und da will ich so viel Erklärung haben, dass ich keine Fragen mehr habe.
Ja, und sie sind halt auch auf Netflix, das heißt, wenn da eine Folge statt 30, 35 Minuten dauert, kann ich mir nicht vorstellen, dass die bei Netflix sagen, nö, dann nicht.
Nee, und das fand ich, fand das super befremdlich. Mir war schon irgendwie bewusst, dass sie das schon gedeichselt haben werden. Hm. Weil so dumm sind sie auch nicht. Nee. Dennoch will ich wenigstens einen Satz dazu mal hören von einem von beiden oder von einem Sprecher oder von der Freundin oder vom Maat oder was weiß ich. Vom Schiffsmaat, keine Ahnung, aber ich fand das alles sehr befremdlich. Und dann nochmal dieser. Den Max fand ich halt wirklich eine coole. Eine meiner Lieblingsstellen dieser ganzen Doku waren, als die haben ja dann irgendwann diese Seitenwände eingesetzt und Finn Kliemann wollte was schweißen und der Schiffsbauer so, nee, das machst du nicht. Du kannst dort oben irgendwas schweißen, was keiner so interessiert, aber die Wände schweiß ich hier an. Hm. Und Finn Kliemann so, aber ich will das anschweißen, ich will ja irgendwas machen. Und du hast richtig beim Schiffsbauer gemerkt, ey Alter, ich ramm dir gleich das Schweißgerät ins Gesicht, wenn du langsam aufhörst.
Wäre die Kamera nicht daneben gewesen, hätte Finn Kliemann da auch nichts geschweißt. Da kannst du aber Gift draufnehmen.
Sicherlich, hundertprozentig. Weil letztendlich ist es auch eine Auftragsarbeit von der Reederei da und die ist ja auch, steht auch mit ihrem Namen da. Und wenn dann halt irgendein Scheiß da passiert, dann wird erstmal die Reederei zur Verantwortung gezogen oder gesagt, ja, was habt ihr für eine Kacke gemacht, bevor irgendwie jemand auf den Kliman mit dem Finger zeigt.
Ja, im Moment. Naja, da ist der Zug schon abgefahren. Also wenn die Frage steht und die Reederei ist im Gespräch, dann ist sie im Gespräch und hat verloren. Richtig. Da macht das keinen großen Unterschied mehr.
Dennis hat es auch schon gesagt, wir sind uns relativ einig, dass das Boot geil aussieht. Es ist richtig geil geworden, was Interieur angeht. Ich muss ja auch sagen, ach stimmt, das habe ich ganz vergessen. Eine Sache an der Doku gefällt mir sehr gut, dass man endlich mal ein bisschen was von Moses Schneider sieht. Einen der tollsten Produzenten, den Deutschland überhaupt hat. Ich glaube, dem tollsten Produzenten, den Deutschland überhaupt hat. Wer Moses Schneider nicht kennt, einfach mal Wikipedia eingeben und gucken, was dieser Typ alles so produziert in den letzten 20 Jahren. Davon war mindestens ein Album dabei, was ihr richtig geil findet.
Ja, jede Wette, jede Wette.
Hundertprozentig, tausendprozentig. Und ich habe dann auch mit noch so Freunden über die Doku geredet. Die sehen das zum Beispiel teilweise anders als wir. Die sehen das halt so, ja, das sind halt mehr so weniger die Gesichter, die dafür dastehen für die Doku. Das Boot ist ja sowieso so eine Art Projekt und damit verdienen die ja wieder Geld. Die haben das Geld natürlich durch die Netflix-Doku ein bisschen wieder reingeholt. Ich weiß nicht, was sie dafür bekommen haben, aber ein bisschen von dem Budget wird natürlich wieder damit restauriert sein oder ein bisschen aufgewertet oder aufgestockt worden sein. Aber ich habe wirklich die Doku ausgemacht, dachte ich mir so, uff, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf die beiden die nächste Zeit. Ich hab so wie du auch die Musik hier stehen als Platte. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie jetzt losrennen und sagen, ey, Finn Kliemann ist so ein scheiß Typ, ich werde jetzt alle Sachen verkaufen, die ich von ihm habe. Natürlich würde ich jetzt relativ viel Geld bekommen, weil er schon. Aber warum sollte ich das machen? Er hat ja jetzt nichts Menschenverachtendes, Verwerfliches getan. Er war einfach bloß ein Arschloch, das war's.
Richtig, genau das. Und ja.
Olli Schulz unter anderem auch. Jetzt will nicht bloß Finn Kliemann irgendwie in den Dreck ziehen, sondern.
Nee, die haben beide einfach irrsinnig Ansehen verloren dadurch. Und,
ja, aber das hat man auch gemerkt, so, als die Doku draußen war, hat man schon so ein bisschen auf Social Medias gemerkt, da brodelt was. Bevor ich es überhaupt gesehen habe, habe ich schon gemerkt, oh, da ist irgendwas im Argen.
Ja, genau das.
Und ja, guckt es euch, also wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch trotzdem an. Wie gesagt, das ist knapp 2 Stunden insgesamt, bisschen was drüber. Es guckt sich locker weg. Klar, bisschen Fremdschämen. Oder was heißt Fremdschämen? Bisschen wütend wird man. Seit heute gibt es ja ein neues Wort, wütend, auf Twitter. Wo ich mir denke, Leute, entspannt euch mal. So geil ist das Wort auch nicht.
Ja, das stimmt.
Und ja, aber trotzdem, was ich noch dazu sagen muss, es ist auch super gefilmt. Also du hast Drohnenfahrten dabei, die sehen fantastisch aus. Du hast dieses Holzmodell von dem Schiff war geil. Das fand ich richtig geil gemacht. Wie gesagt, technisch, vom technischen Ablauf her, beziehungsweise von der Produktion her, war das auch ganz top-notch. Da hat Netflix sich nicht lumpen lassen, definitiv nicht. Wenn sie produziert haben, ich weiß nicht, ob es die produziert haben, oder Klimansland, die haben Netflix hat bloß eingekauft, das habe ich nicht
genau gecheckt. Genau so war es. Klimansland hat es produziert und die haben es eingekauft. Das heißt, aber die Klimansland, die Leute, die kennen das ja auch, ne? Also die ganzen Klimansland-Sachen sind auch relativ gut gefilmt, das muss man einfach sagen. Und das passt schon.
Aber ich glaube, die haben schon ein bisschen im Foreshadowing oder haben vielleicht ein bisschen damit spekuliert, dass die dann auch irgendwie entweder Netflix oder Amazon oder so das verkaufen
werden. Auf jeden Fall. Das hat Finn, glaube ich, auch irgendwann mal in einem Podcast gesagt, dass die jetzt gerade auf der Suche nach jemandem sind, der die Doku kauft. Und Olli Schulz hat da auch Background gesagt, die sind halt irgendwann in Berlin beide bei Netflix gewesen, beide von nix eine Ahnung. Und dann setzen sie sich hin mit der verantwortlichen Dame bei Netflix. Und das Erste, was sie zu ihnen sagt, nur dass das klar ist, wir werden das Boot nicht bezahlen. Und das kann ich gut verstehen.
Nee, aber trotzdem müssen sie ja trotzdem was verkaufen, verkaufen und die werden schon eine sechsstellige Summe dafür bekommen haben, definitiv.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist ja, Finn Kliman und Olli Schulz sind ja mittlerweile zwei Kaliber in Deutschland, die halt, ich kenne wenig Leute, die bei beiden Namen mit den Schultern zucken. Wenigstens einen von beiden hat man schon mal gehört oder was davon mitbekommen.
Genau.
Und ist auf jeden Fall, soweit ich mitbekomme, ich habe auch mal ein bisschen geguckt, es hat auch ein sehr hohes, wurde auch sehr oft geguckt bei Netflix, hat eine hohe Klickzahl. Gut, das ist jetzt ein bisschen, wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, Netflix wertet schon als gesehen, wenn man es 2 Minuten geguckt hat. Kann man jetzt davon halten, was man will, aber ja.
Ich gehe schon davon aus, dass die relativ viele Zuschauer haben. Halt, weil, ich meine, Fest und Flauschig war lange Zeit der weltweit erfolgreichste Podcast. Also so wirklich
schon krass, ja.
Irre viel. Finn Kliman hat halt eine ganz andere Klientel wiederum abgeholt, was halt auch nicht dumm ist. So, da kommen halt einfach zwei große Kreise zusammen und darum, das werden schon viele Leute sehen.
Ja,
vielleicht also sogar ein paar zu viele.
Ja, vielleicht haben es auch Leute zum ersten Mal gesehen, die mit beiden noch nichts anfangen konnten, haben sie gedacht, oh, eine schöne Doku auf Netflix, gucken wir uns mal an. Kann ja auch sein.
Ja, klar.
Wie oft gehe ich einfach durch Netflix, browse ein bisschen durch und sehe, oh, das kenne ich gar nicht, sagt mir noch gar nichts und dann bleibe ich einfach mal da hängen. Das gibt es auch ganz oft. Und nicht immer, aber manchmal findet man schon ein paar Perlen.
Ja,
und wie gesagt, wenn es ist super gefilmt, das ist super kurzweilig, es ist auch wirklich teilweise super spannend, finde ich auch, also wie halt, oder amüsant oder entertainend, wie sie halt immer mehr und mehr auseinanderfällt, diese Blase oder Platz, diese Blase, die sie sich mal gesponnen haben am Anfang der ganzen Doku, das Projekt fällt ja immer mehr in sich zusammen, von Minute zu Minute, und das ist halt schon sehr beachtlich und sehr eindrucksvoll teilweise, weil ich habe selten so einen Verlauf einer Bausache gesehen. Gut, ich bin jetzt auch nicht der hier irgendwelche Bausachen auf Vox oder RTL 2 guckt. Das mache ich jetzt nicht. Wahrscheinlich gibt es da noch drastischere Dinge, aber von den Sachen, die ich so geguckt habe oder gesehen habe oder selber erfahren habe oder mal selber erlebt habe, habe ich noch nie so einen Verlauf gesehen eines Bauprojekts. Das ist schon beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Und das macht, also ich finde, das sind auch echt gute Momente, in denen man halt einfach feststellt, okay, es geht voran. Ach, guck, so, es funktioniert doch. Es ja. sind halt, dann kommt aber wieder ein Moment, wo die beiden sich ankeifen oder einer erzählt, wie geil er ist oder der andere sich seinen Spaß draus macht, sich so darzustellen, als würde er nicht arbeiten. Was aber leider kann, irgendwann nicht mehr so wirkt, als würde er sich so darstellen.
Aber ich kann zum Beispiel, also wenn ich jetzt ein Bauprojekt habe für dieses Boot, wo man weiß, dass viel Dreck anfällt, dass viel Mist anfällt, dann komme ich nicht mit einer relativ guten Jeans, mit einem relativ guten Shirt und mit einem relativ guten Mantel da an, wie Olli Schulz.
Mhm. Ja.
Sondern und schlepp mal zwei Zementsäcke von links nach rechts und tu so, als wäre das war's. Mehr hat er nicht gemacht. Gut, er hat es dann irgendwann auch zugegeben, dass Arbeit nicht seine größte oder das heißt Arbeit hier körperliche Arbeit nicht gerade sein Steckenpferd ist. Trotzdem stellt das, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, man stellt sich nicht so dar in der Öffentlichkeit. Das macht man nicht. Das ist für jeden, der schon mal so ein Bauprojekt mitgearbeitet hat oder verfolgt hat, der weiß, wie nervig das sein kann, wie nervenaufreibend das sein kann und wie dreckig man sich macht. Ich habe selber bei uns in der Familie, wir haben zwei Wohnungen schon komplett neu entrümpelt und neu saniert und bei uns im Familien im Haus. Und das ist, wir haben uns dann teilweise richtig, haben uns so angegiftet, dass wir uns zwei, drei Tage nicht sehen konnten.
Ja.
Und das gehört einfach dazu. Aber man weiß, aber mit dem Wissen, dass jeder dort sein Bestes gegeben hat. Diese ganzen Schiffsbauer, die werden sich auch gedacht haben, ihr Fatzken, ihr reichen blöden Fatzken da. Und das hat man so richtig gemerkt, wie halt in der einen Szene, ich erst beschrieben habe, mit dem Schweißen. Oder halt das Gesicht von diesem Schiffbauer, der einfach sagt, er verschwinde. Geh einfach weg.
Ja. Ja, nee, das stimmt schon.
Ja.
Aber nee, gut, ich glaube, ja, wir haben jetzt dreimal schon ein Fazit gemacht. Deswegen, man kann das gut gucken, das lohnt sich auch. Man darf aber nicht erwarten, dass man danach noch ein ganz besonders großer Olli Schulz und Finn Kliman-Fan wird.
Aber trotzdem haben Musik, Olli Schulz vor allem Musik, bleibt immer noch deswegen sehr gut. Und der macht trotzdem auch sehr gute Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Aber
es ist jetzt nicht so, es hat jetzt nicht den Impact gehabt, dass ich jetzt alles von denen verfluche, was Olli Schulz und Finn Kliman machen. Nö. Um Gottes Willen, ich werde die trotzdem immer noch ein bisschen verfolgen und gucken, was die machen.
Ich denke, es ist so dieser Effekt, den man so oft sagt, so never meet your idols.
Und ja, genau.
Da haben wir sie halt gemietet.
Ja, vielleicht auch nicht, vielleicht, ja, ist egal. Wir haben ja schon so oft um heißen Brei rumgeredet und wir brauchen jetzt nicht noch weit und die Leute haben, glaube ich, gecheckt, was wir wollen damit. Was unser Eindruck von dem ganzen, von der ganzen Richtig. Doku ist. Und
Richtig.
Da sind wir schon am Ende angelangt heute.
Und das
ging relativ fix, muss ich sagen. Schon mittlerweile dunkel draußen. Wow.
Das ist richtig.
Wie schon anfangs erwähnt, abonniert uns bei Spotify. Wir sind jetzt mittlerweile auch bei Apple Podcasts. Das war ein Riesengewürge, bis dahin zu kommen, aber es hat geklappt. Und abonniert uns einfach fleißig, weil in den nächsten Wochen, Monaten werden viele tolle Dinge auf euch zukommen, was Musik betrifft. Seid gespannt.
Richtig, und freut euch drauf.
Und damit sage ich von meiner Stelle aus tschüss, habt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ja, und da schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns, wie gesagt, gerne Feedback und wir hören uns bald wieder. Tragt eure Masken. Tschüss.
Tschüss.